Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Hallo.
Guten Tag.
Preisfrage. Wer war der erste Besuch, den wir hier im Banausen-Studio vor Ort hatten, in der Episode 4 insgesamt, die wir jemals on air gestellt haben? Und da zähle ich unseren On-Air-Pilot dazu, also der normalerweise gar nicht on air sollte. Mhm. Normalerweise von den offiziellen Episoden wäre es ja erst die dritte. Da hatten wir schon jemanden vom Mikrofon.
Ja.
An alle Hörer da draußen.
Jetzt wäre es wirklich komisch, wenn es jemand anders wäre, als die Person, die wir heute da haben.
Ist definitiv recherchiert. Und jetzt haben wir Episode 282.
Mhm.
Also das ist einige Episoden später und immer noch an unserer Seite.
Ich freue mich sehr, dass wir Sie endlich mal wieder zu Gast haben.
Yeah.
Nora.
Guten Tag.
Guten Tag.
So lange habt ihr jetzt die Klingel auch schon.
Ja, da ist uns die Klingel, unsere Reinigungsklingel
hast du
uns geschenkt. Die Einigkeitsklingel.
Ja.
Richtig, ja. Kommt immer mal wieder zum
sagen, wird die überhaupt
Einsatz.
Jemals benutzt, nein.
Doch.
Ja, wir sind uns halt nicht immer einig, aber wenn wir uns einig sind, wird die immer benutzt.
Ja, ich muss zugeben, dass ich das zu selten und zu unregelmäßig höre, leider.
Das.
Das sagt
ich finde euch scheiße. Storno.
Ja, Nora hat ja auch selber einen Podcast, mit dem sie beschäftigt war.
Nee, der wurde frisch beerdigt, leider.
Habe ich gehört, aber warst ja da auch eine Weile involviert.
Stimmt, ich hatte zu tun.
Da ging es aber nicht um Filme, sondern um Fußball.
Fußball.
Und jetzt geht es aber nicht mehr um Fußball. Fußball ist vorbei. Okay,
genau.
Gut. Hertha ist abgestiegen, Thema durch.
Genau. Erledigt.
Tja, was sagst du zu Bayern?
Das Schlimme ist, ich bin so emotional involviert natürlich, dass ich denke, wenn Hertha schon absteigt, dann wenigstens in der Saison, in der Dortmund Meister wird. Ich weiß, dass ich mir mit dieser Aussage Feinde mache.
Einige.
Ja. Und ich weiß, dass es komplett eine kopflose Aussage ist. Aber das ist so ein Trotz einfach. Aber frag mich mal in einer Woche nochmal und dann bin ich nicht mehr ganz so traurig vielleicht.
Also bist du einer, wenn du deine beste Freundin so beim Ladendiebstahl erwischt wird, dann... wenn du erwischt wirst, dann schreist du auch so, ja, die hat auch was.
Ja, genau. Frau Lehrerin, Sie haben gar nicht nach den Hausaufgaben gefragt. So.
Nee, aber wie gesagt,
es ist einfach eine komplett emotionale Aussage, die natürlich nicht ansatzweise zu rechtfertigen ist, aber ich bin traurig.
Ja, kann ich mir vorstellen. Na gut, genug Fußball. Jetzt bist du im Filmpodcast und im Serienpodcast. Hast ja auch gut ohne uns gemeistert, hast ja auch mal auch bewiesen in der einen Jubiläumsfolge, wo wir uns hier vornehm zurückgehalten haben.
Ja. Oh Gott, stimmt, das habe ich auch schon wieder verdrängt.
Hast du vergessen, was du mit dieser Nora
verdrängt? Ist das ein gutes Zeichen, dass du das verdrängt hast?
Wir hatten ja kurz off-air schon das Schlafmangelthema, daher Gehirn noch mehr Loch als vorher. Nicht
ähnliche,
mehr Siebloch.
Ja, ähnliche Basis wie Isa, also gleiches Problem in den letzten paar Jahren.
Mhm.
Und da waren wir ja nur das Sitcom-Publikum, die und ich.
Stimmt, das war lustig aber.
Ja, das war sehr gut.
Kam gut an. Viele waren erstmal überrascht, aber...
Weißt du auch noch, welche Folge das war? Die wievielte?
Das war eine Runde, aber...
War irgendeine Jubiläumsfolge.
Es war, glaube ich, die 150.
Weiß ich nicht.
Ich glaube, das haben wir zu
150. Mich fragen dann, Alter.
Was gucke ich dich fragen?
Ja, eben. Also mein Gehirn ist auch wie, wenn man ein Kind gekriegt hat, nur ohne Kind halt.
Ja. Ich gucke Lee fragend an und Lees Blick ist nur so.
Dobre dan! Schönen Tag heute!
Dieser Affe mit dem Becken. Kling, kling, kling.
Bei Homer im Kopf. Schön.
Völlig leer hinter den Augen.
Mhm, danke.
Aber es ändert sich natürlich in dem Moment, wenn du Filme rezensierst. Oder wenn ich einen Namen falsch ausspreche. Dann bist du wieder voll da.
Ja, dann bin ich hellwach.
Da ist das Gehirn wieder hellwach hergestellt.
Okay.
Klar.
Pass ja auf, wie du das Schauspiel aussprichst.
Das ist ein ständiges Work in Progress.
Work in Progress, sagt er.
Ja, siehst du, ich sag nur Statham.
Ja gut, jetzt hast du mal den einzigen genannt, wo du mal von mir gelernt hast.
Warte, Jason Statham oder was? Und normalerweise sagt man Statham oder wo ist jetzt da der?
Viele sagen Statham.
Ich habe Statham gesagt, glaube ich sogar, aber noch beschissener. Also wie auch immer, er heißt Statham.
Statham, okay.
Ja, so ist das. Aber ich habe mal hier bei Seven Beauties, habe ich jetzt mal reingehört, weil du ja da gesagt hast, ich habe ja den italienischen Titel genannt. Ich war der Meinung, ich habe den italienischen Titel relativ gut ausgesprochen und du meintest irgendwie sowas wie, ja, so ungefähr. Und dann hast du ihn ausgesprochen und da habe ich nochmal
vergessen. Digga, da ging es nicht um deine Aussprache, da ging es darum, dass Seven Beauties sehr ähnlich ist wie Pascalino Sette Bellezze, wo das Sette Bellezze halt für Seven Beauties steht, aber da ist ja noch mehr.
Ach so.
Der Titel ist ähnlich.
Ach so, ich dachte, du meintest so von wegen so, ja, nah dran, deine Aussprache so.
Oder? Nee, ich glaube, ich habe so ähnlich gesagt.
Ja, irgendwie so.
Ja, ähnlich. Da ging es aber nicht um deine Aussprache.
Ach so. Dann haben wir uns falsch verstanden.
Wir haben uns falsch verstanden.
Nehme ich die Einigungsklänge wieder zurück.
Ist auch, du bist so geil, Alter. Wir haben uns falsch verstanden.
Wahrscheinlich habt ihr euch in der letzten Folge 2 Stunden darüber gestritten und jetzt ist so, hä, war es auch so?
Nee, ich habe das so hingenommen. Ach so. Aber dann beim Nachhören dachte ich so, Moment, ich habe es ähnlich ausgesprochen wie er, da ist kaum ein Unterschied zu hören, also sei mal nicht so kleinig. Aber das war ja gar nicht darauf
bezogen. Das ist geil, dass er da einen Angriff raushört, wo keiner war. Das lässt ja auch schon wieder tief blicken.
Ja, ich bin immer in Alarmbereitschaft bei dir.
Richtig fight or flight, Alter.
Heute haben wir ja eine Schlichterin im Haus, insofern kann nichts passieren.
Ich schlichte gar nichts, ich wette eher, wer von euch beiden gewinnt.
Du lädst dich zurück und sagst,
bring Fünfer auf dich.
Fünfer auf mich?
Pauschal, okay.
Lass mal so, alle anderen Podcasts machen doch so eine dämliche Tour, in der sie einfach nur dann auf der Bühne sitzen. Ihr müsst so einfach so, wie heißt denn das?
Promi-Boxen.
Nee, Box, ja, so Boxschach oder so macht ihr einfach.
Was ist denn Boxschach?
Na, das, Boxschach. Wie es heißt, gibt's wirklich. Gibt's auch in Berlin, glaube ich. Einzug Schach und dann Boxen und dann wieder ans Schachbrett und dann wieder in den Boxring und
ach,
so.
Ach, okay.
Okay.
Das ist wie so zwischendurch immer einen saufen, dann wirst du halt einfach, genau, hinten wird man ziemlich bescheuert.
Dämlicher, ja. Und mutiger vielleicht, ja.
Auch nicht schlecht.
Euer Eventvorschlag, Bewegtbild Banausen on Tour.
Mhm.
Guter Plan. Wer
habt ihr so einen kleinen Zirkuswagen, siehst wo man es so ausklappen kann?
Ach, wir tun dann mit der Show so durch den
Rest. Wie bei Elliot, das Schmunzelmonster, so einen Wagen habt ihr, wo man so alles ausklappen kann und dann ist okay. Der Vorhang, der ist rot, Samt. Mit so goldenen Troddeln und okay. Dann kommen Sie, Ladies and Gentlemen.
Okay. Ich verstehe.
Also so, können ich vielleicht auch noch, gemerkt, das Konzept ist da.
Ja.
Ich
glaube, wir sind 100 Jahre zu spät damit.
Ja.
Aber ansonsten klingt das
einer von euch beiden hat safe einen Zylinder auf.
Ich habe da gerade eine mega Idee auch. Vielleicht können wir, wenn die Shows dann vorbei sind, können wir vielleicht Tinkturen verkaufen oder Medizin.
Ja, genau. Schlangenöl.
Ja. Ich habe hier ein Haarwuchsmittel, was 100%ig funktioniert. Dieses Mittel wird sie wieder zum Laufen bringen.
Oh Mann, wie lange habe ich Elliot das Schmunzelmonster nicht geguckt?
Ich denke an alle Western dieser Welt, ey. Du denkst an Elliot das Schmunzelmonster. Ja, überall haben sie doch diese Karren. Ja. So von Stadt zu Stadt.
Ja, ich habe auch eher an Western gedacht.
Ja.
Da gibt's aber das echt
bei Elliot das Schmunzelmonster ist das auch so.
Mhm.
Oder wir machen das so wie bei La Strada. Das ist so ein, da war doch der große Zampano, der immer so, der immer so Ketten auseinandergezogen hat oder so irgendwie Stangen verbogen und so. Und dann machst du halt so, machst du in so einem Onesie, machst halt den Muskelmann.
Mhm. Ja, ich fände es realistischer, wenn wir einen auf Freakshow machen.
Oh.
Oder da kommen wir wahrscheinlich schneller hin.
Nora, wie sieht's aus mit dem Vollbart? Kannst du dir einen wachsen lassen, oder?
Ich wollte schon immer einen Vollbart haben, du weißt.
Geht das?
Ich will wissen, wie sich das anfühlt mit so einem Vollbart.
Wir zahlen den Chirurgen.
Okay.
Deal. Kriegen wir locker auch wieder rein. Kosten vom Chirurgen.
Implantieren lassen einfach.
Okay.
Gut.
Haben wir schon mal einen guten Plan gemacht? Dann würde ich sagen, können wir jetzt auch ins Eingemachte und können ein bisschen über Film und Serien reden. Und Lief hängt an.
Mhm.
Lausche, denn wir müssen am Ende die Punkte raten des anderen.
Ah, stimmt. Okay. Ja. Ah, stimmt.
Deswegen. Haben wir Nora schon von unserem neuen Konzept erzählt?
Nee, das kennt sie noch nicht.
Okay.
Oh, Junge, ihr wollt mich komplett überfordern.
Ja, pass auf. Bei dem gemeinsamen Film.
Pass auf.
Bei dem gemeinsamen Film raten wir die Punkte nämlich vorher.
Dieser Auftragsfilm.
Genau. Da musst du uns praktisch einschätzen, musst sagen, okay, ja, ich kenne ja die beiden ein bisschen. Da und da könntet ihr gelandet sein, bevor du überhaupt irgendwas hörst von uns. Und wir müssen deine natürlich auch raten.
Okay. Ja, okay.
Also das haben wir so ein bisschen auf, du hast einen leichten Vorteil, wenn hier Leute kommen, die uns zum ersten Mal sehen, bei denen ist ein bisschen ins Blaue.
Mhm.
Ja, aber andersrum ja genauso.
Andersrum genauso,
ja, klar. In diesem Fall müssen wir dich ja auch raten.
Mhm.
Ja, aber wir kennen ja die Nora ein bisschen, insofern sind wir. Schauen wir mal.
Ja, da kommen wir später zu.
Spannend. Da kommen wir später zu, erstmal Lee mit seinem selbstgewählten Projekt.
Ja. Rian Johnson, der Herr, den kennen wir, der hat ja auch schon den einen oder anderen guten Film gemacht und auch die eine oder andere Episode von einer Serie.
Mhm.
Breaking Bad zum Beispiel. Und jetzt hat er mal vollständig selbst eine Serie gemacht, also ist Creator der Serie und auch Mitautor. Und die Serie heißt Pokerface.
Ah,
ja.
Das ist Lady Gaga Biopic.
Mhm, genau. Lustig ist er.
Pokerface hast du gesehen.
Ja, Pokerface.
Okay.
Hierzulande auf Wow. Im Original für Peacock produziert. Und ja, Creator Rian Johnson.
Alter, Peacock produziert gerade, entschuldige, dass ich es jetzt einwerfe, aber ich habe es gelesen, Peacock produziert gerade eine Serienform von The Killer.
Mhm.
John Woo macht die.
Ja, Mann.
Mit hier, mit der von Game of Thrones. Manuel so und so.
Ach, echt?
Ja, die spielt halt die Hauptrolle. Die haben halt den Killer haben sie ausgewechselt in eine weibliche Killerin und okay. Sie spielt halt, sie ist halt im Zentrum.
Oh, wie geil.
Ich bin mir nicht sicher, ob das gut wird, aber ich bin gespannt.
Ja, also gehört zumindest mal jetzt zu den Neuadaptionen die interessanter klingen als irgendwie das tausendste Remake von irgendwas Frankenstein.
Das stimmt, aber John Woo macht halt auch nicht immer geile Sachen. Von dem war doch auch der Will Smith-Film da, den du hier gebracht hast mit diesem, mit diesem Klon und so. Der war jetzt auch nicht so doll.
War das nicht Ang Lee?
Ach, das war Ang Lee.
Ja, ja.
Racial Profiling damals.
Mhm. Da haben wir es wieder.
Ja. John Woo nochmal die Intro von Isa einspielen?
John Woo war ja auch ein bisschen früher, oder?
Ja. Auch John Woo war, glaube ich, auch noch zwischendurch. Der hat irgendeinen Netflix-Film mal neulich gedreht.
Ah ja?
Der ist auf jeden Fall, also John Woo hat auf jeden Fall auch mal da einen Film auf Netflix irgendwie für Streamingdienste gedreht. Der war auch nicht so doll.
Aber das ist so krass. Also es gab ja jetzt auch den Anlauf, oder gibt es immer noch, die Glorreichen Sieben als Serie zu adaptieren.
Stimmt. Das finde
ich so krass, dass sie jetzt mit so alten Klassikern kommen und die irgendwie als Serie neu machen. Ja, mal gucken.
Aber im Gegensatz zu HBO und Co. finde ich, ist Peacock auch manchmal, ist nicht immer geil.
Aber also nee,
Peacock, Qualität schwankt ein bisschen.
Peacock ist NBC.
Wollte gerade sagen, das ist das Logo von NBC, hat es mit NBC zu tun.
Das ist der Streamer von NBC.
Ah, okay.
Ja. So wie HBO hat HBO Max.
Mhm, okay.
Und NBC hat Peacock.
Da bin ich
mal
gespannt.
Weil, also, das ist ja auch ein V im Logo.
Naja, deswegen
halt
war das meine Assoziation im Kopf, aber ich war mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist.
Mhm. Wahre. Na dann, erzähl mal.
Ja, Showrunner sind hier Nora und Lilas Zuckerman. Die haben nicht so viel in ihrer Vita. Ich kenne aber Agents of S.H.I.E.L.D., was sie produziert haben. Das hier hat gar nichts damit zu tun. Das ist echt was anderes. Wie erzähle ich das? Das eigentlich passt so ein bisschen, dass wir es jetzt von den alten Sachen haben, weil das hat hier schon auch ein bisschen so einen Oldschool-Charakter aufgrund der Aufmachung. Weil wir haben hier so eine sehr klassische episodische Fallstruktur. Mhm. Kennt ihr vielleicht von
Akte X?
Akte X oder eben sämtlichen Serien aus den 80er, 90ern bis in die 2000er. Ich meine sowas
A-Team.
Wie House und so. Naja, aber das ist schon so, ne? Du hast in jeder Episode halt irgendeinen neuen Fall und der wird dann abgehandelt in der Episode und das war's dann.
Hat natürlich den Vorteil, dass man auch die 17. Episode als erstes gucken kann und kommt trotzdem rein und hat nicht irgendeine.
Aber es gibt nicht irgendeinen Hauptstrang trotzdem.
Doch, und das war ja aber beim A-Team war das ja auch so. Also, aber die Horizontale, wie es da halt genannt wird, die bewegt sich ja in der Regel dann relativ langsam, wenn überhaupt.
Mhm. Ja, da kommt
oder so bei Knight Rider war das ja
genau,
auch so.
Genau, da kommt eine Schwester ins Spiel, die ist dann über mehrere Folgen da und vielleicht weißt du nicht, wo die Schwester hergekommen ist.
Ich habe gerade absurderweise Bones, die Knochenjägerin im Hinterkopf und da ist ja auch so, irgendwann müsste man schon auch
so ein bisschen, ne?
Ja, weil Erfolg genau, weil da so, entwickelt sich das Verhältnis zwischen den beiden dann über die Dauer so ein bisschen,
und
ne?
So weiter,
genau.
Okay.
Hallo,
und klar, hier gibt's natürlich auch den roten Faden oder eben die Horizontale, die im Hintergrund so weiterläuft, aber besonders eben jetzt für eine Serie, die heutzutage kommt, weil eigentlich gibt's fast nur noch Serien, die horizontal erzählt werden. Mhm. Ich finde, es gibt kaum noch so diese klassische episodische Fallstruktur. Mhm. Und das machen die jetzt hier halt.
Glaubst du, entschuldige, wenn ich da reingrätsche, ich habe halt meinen philosophischen, ist es, weil man natürlich ja mit Cliffhangern mehr arbeiten kann, weil man dann die Leute mehr dazu bringen kann, mehr Episoden hintereinander wegzugucken? Das ist doch die Erklärung dafür, oder?
Ja, nicht? Also ich habe mal so einen Artikel gelesen, wo versucht wurde, das zu erklären, warum wir da von komplett weggekommen sind. Und die haben das so erklärt, dass ja Serien irgendwann die neuen Filme wurden. Mhm. Und jetzt erst recht durch das Streaming, dass die Leute halt viel seltener ins Kino gehen und viel mehr zu Hause konsumieren. Und klar, kriegst du die dann länger an was gefesselt, wenn du das halt immer so aufziehst, dass die am Ende wissen wollen, so, fuck, wie geht's weiter? Ich muss sofort die nächste Folge gucken.
Ja. Dieses klassische Meme, so, ich habe keine Zeit für einen 2,5 Stunden Film, aber ich gucke 7 Folgen irgendwas.
Ja, exakt.
Alright.
Ja, eben, und jetzt hier wieder mal so ein bisschen oldschool aufgezogen. Also, es geht um Charlie. Das ist die Figur von Natasha Lyonne. Die ist hier nämlich auch Mitproduzentin, Mitregisseurin sogar. Also hat hier auch eine Folge gemacht. Und hat das auch mitgeschrieben und spielt eben die Hauptrolle, Charlie Cale. Und Charlie Cale hat eine außergewöhnliche Fähigkeit. Die kann nämlich sofort erkennen, wenn jemand lügt. Mhm. Heißt, in jedem Gespräch, wenn irgendjemand irgendwas erzählt, das reicht auch, wenn sie das hört. Die muss die Person dabei nicht sehen.
Das kann auf dem Anrufbeantworter sein.
Ja. Und die hört sofort Bullshit.
Was ist ein Anrufbeantworter?
Sie erinnern sich früher, Telefon.
Offensichtlich.
Ja, hallo, jetzt haben wir es hier von solchen Oldschool-Szenarien, da kann man auch wissen, was ein Anrufbeantworter ist.
Mann, schade, ich hätte jetzt gefragt, wie äußert sich das bei ihr? Es wäre so schön gewesen, wenn derjenige einfach so eine rote Lampe auf dem Kopf hat, so mäp, mäp, aber beim Anrufbeantworter hat man es nicht.
Nee. Und in der Regel äußert sich das auch so, dass sie sofort so Tourette-mäßig einfach Bullshit sagt.
Ah, okay.
Deswegen, okay. Also wir werden
erfahren nicht, wie sie es gespiegelt bekommt, so in ihrem Gehirn wird keine.
Das ist visuell irgendwie dargestellt.
Schade.
Wird oder so.
Das wäre lustig, aber.
Nö, es gibt dann halt manchmal so einen Ranzoom auf sie, wo du halt in ihren Augen siehst, sie hat gerade was gehört, was nicht stimmt. Und eben manchmal geht sie diesem Impuls nach, Bullshit zu sagen, und manchmal klemmt sie sich das, aber sie hört halt immer, wenn gelogen wird.
Ich habe dieses Lie to Me mit Tim Roth habe ich nie gesehen, aber ist das nicht so ein ähnliches Konzept?
Habe ich auch nie gesehen.
Nee,
weiß auch nicht.
Der ist mehr so Mentalist-mäßig,
ja,
dass er wirklich eher wirklich auf wirtschaftlichen Erkenntnissen und Studien, so dieses klassische, wenn Leute nach oben links gucken, lügen die eher.
Ach so, mehr
und
analysiert.
Genau, wenn du eine Zehnergruppe hast und denen einen bestimmten Sachverhalt schilderst, dann hast du welche, die knisteln hier an ihrem Pullover und dann weißt du schon, okay, so wissenschaftlich macht er das eher.
Okay, also nicht intuitiv wie hier. Verstehe.
Ja. Nee, und sie hat halt einfach diese Gabe. Da wird auch nicht groß drauf eingegangen, wo sie die her hat oder warum das so ist. Das ist einfach der Status quo.
Tja, die nehmen wir mit in unser Waggon. Mit der Gabe.
Ja. Naja, aber
jeder, der Talent hat.
Kannst dir ja vorstellen, dass sie mit dem Talent natürlich ganz gerne in Vegas abhängt.
Stimmt.
Und in Casinos schon ihren Ruf hat und natürlich in den meisten auch nicht mehr sein darf. Und speziell geht's da jetzt um eins, was geführt wird von einem Herrn, der so ein bisschen gefürchtet ist, der wird gespielt von Ron Perlman und sein Sohn ist aber gerade dabei, das Management von dem Laden zu übernehmen. Das ist Adrian Brody. Und der hat
was eine Besetzung.
Ja, warte mal ab. Das ist hier vom anderen Stern. Also du hast in jeder Episode irgendwelche Gaststars. Und der hat einen Security-Chef, Benjamin Brett. Den kennt man auch aus sehr vielen Serien. Und
Blood out.
Ja, orderly. Und die sind eben hier dieses Casino, in dem sie zu Beginn noch ist. Und auch, meine ich, einen Job hat. Weiß ich gar nicht mehr. Egal. Jedenfalls, die ist eng mit denen verbandelt und kriegt dann da was mit, was nicht so ganz koscher ist. Und deswegen ist sie jetzt ein Problem. So, das heißt, die muss eigentlich aus dem Weg geschafft werden. Davon kriegt sie Wind und haut ab. Und das ist eigentlich die erste Folge. Und danach ist die on Tour. Und läuft halt immer wieder weg vor Benjamin Brett, der sie dann eben sucht, irgendwie quer durch die Staaten, weil die dann halt immer wieder irgendwo Station macht, wo sie sich halbwegs sicher fühlt und dann da anfängt, irgendeinen Job zu machen. Arbeitet dann da auf irgendeiner Bowling Alley oder in irgendeinem Vergnügungspark und macht halt immer so Dayjobs. Ne? Arbeitet dann da als Serviererin oder hilft irgendwelchen Leuten und kriegt dafür ein bisschen Kohle und was zu essen und so und fährt dann mit ihrer Karre durch die Gegend und immer wenn sie irgendwie, wenn Benjamin Brett dann wieder an sie rankommt, wechselt sie die Location. Und so hat die Serie natürlich relativ leicht, immer ein komplett neues Szenario zu erzählen. Und dann ist auch wirklich, alle folgenden Episoden sind ähnlich strukturiert. Es gibt zu Beginn meistens einen Mord, dann wird die Geschichte bis zu einem gewissen Punkt erzählt und dann springen die zurück und wir erfahren, wie Charlie in diese Situation involviert ist. Und in der Regel ist dann natürlich immer so, dass sie durch ihre Gabe den wahren Mörder irgendwie rausfindet. So, und da hast du eben die unterschiedlichsten Szenarien gestrickt, immer gebunden an die Location, wo sie sich ja halt gerade aufhält oder arbeitet. Und da kommen dann halt in jeder Episode Leute dazu. Alter, das ist so krass. Also einer, der vermehrt auftaucht, weil er so einen FBI-Agenten spielt, ist Simon Helberg. Kennen wir aus Big Bang Theory und Co. Dann haben wir, ich zähle jetzt nur mal die Namen auf, Alan Barkin spielt in einer Episode mit, Tim Blake Nelson, den wir echt immer haben, das ist so krass, Joseph Gordon-Levitt, Chloe Sevigny, Nick Nolte, Judith Light, Lil Rel Howery, Cherry Jones, Tim Meadows, Stephanie Hsu, Hong Chau, Jamila Jamil, also das Line-Up hier ist echt super krass. Und das halt über 10 Episoden. Also das ist in jeder Episode echt irgendeinen größeren Star. Das macht's ganz cool, aber irgendwie fand ich halt schon, also spätestens nach Episode 3 ist es halt irgendwie, ist dieser Witz für mich totgetreten. Weißt du, weil...
Schon ausgelutscht.
Naja, weil dann hast du halt eben in jeder Episode wieder das Ding und im Endeffekt geht's nur drum, dass sie dann halt wieder da den Fall löst. Und das ist halt auch nicht wirklich mörderinnovativ gemacht oder so. Natürlich kommt sie dann auch immer wieder ein bisschen unter Druck, weil die Leute, die es dann halt wirklich waren, die haben natürlich keinen Bock, dass sie verpfeift und so. Und die ist da auch nicht jetzt wahnsinnig vorsichtig zugange oder so. Stolpert sich da halt so ein bisschen durch. Ja, und das fand ich irgendwie recht schnell halt witzlos. Das kannst du trotzdem gut gucken, aber ich fand es irgendwie nicht geil.
Es gibt 10 Folgen insgesamt.
Ja.
Wie lang sind die Episoden immer?
Oh, ich glaube so eine Dreiviertelstunde.
Okay. Mhm. Also auch nicht gerade.
Oder eine Stunde ran. Also ist schon nicht
so richtig kurz.
Nee, nee. Mhm. Naja, und das ist halt leider so ein bisschen. Ja, weiß nicht, mir fehlt das passende Wort.
Aber.
Fand's nicht so wirklich geil.
Wie heißt denn diese Sendung, in der auch Natascha Lyonne so täglich grüßt das Murmeltier-mäßig? Genau, Russian Doll. Die ist ja auch so ähnlich aufgebaut. Das scheint also vom Grundkonzept, dass man auch jeden Tag halt immer wieder was Neues, aber irgendwie auch nicht.
Mhm.
Vielleicht ist es ihr Ding einfach, dass die da so Bock drauf hat.
Dieses
so
Case of the Week-Ding, meinst du? Hm. Aber ist das, könnte das sein, dass dieses Case of the Week, weil es ist ja jetzt wirklich eine überholte Struktur. Normalerweise sind ja die Serien, die sind ja ziemlich komplex und so weiter und haben ja so einen roten Faden, die sich so durchzieht. Aber sind ja eher altmodische Serien, die so aufgezogen sind. Kann das sein, dass das ein bisschen, dass dir das ein bisschen überholt vorkommt und ein bisschen.
Nee, das nicht. Also, na klar, ist es überholt, aber ist auch gleichzeitig schon eine krasse Hommage.
Mhm.
Weil du siehst auch, die benutzen hier zum Beispiel so alte Schriftarten, die halt voll aus den 70ern stammen. Und deswegen, das ist schon alles, es hat schon Hommage-Momente und da erkenne ich auch, was Rian Johnson davor hatte. Es ist zum Beispiel, also auf die 12 ist halt dieses Ding, dass sie diese Columbo-Line immer sagt. Weißt du, so die Leute erklären irgendwas, sie hat schon längst für sich Bullshit gehört und dann, bevor die Situation aber sich auflöst, sagt sie dieses Just one more thing. Mhm. Und das ist halt Columbo.
Macht sie
so
auch den Finger so wie Columbo? Ah, okay.
Und,
offensichtlich steht auf Detektivgeschichten. Rian Johnson war doch ein Knives Out und
ja,
Co.
Ja, klar.
War er doch, ja.
Ja. Ja, und deswegen, das ist schon ganz nett, aber irgendwie fehlte mir da so, dass ich irgendwie dachte,
der Kick
ist eine besondere Serie, weil die spielt das auch drüber, finde ich. Das ist nicht wirklich so eine Figur, das denkst du halt, bist emotional voll bei dir. So ist es natürlich auch nicht aufgezogen. Vielleicht schon auch bedingt durch die Struktur, aber ja. Irgendwie, also die Struktur ist halt offensichtlich und dann ist es irgendwie so ein bisschen, ja, man kann sich davon, glaube ich, so berieseln lassen, aber das ist jetzt eben nichts, wo man groß emotional involviert wird.
Hast du die hintereinander weggeguckt oder immer mal
eine
Folge
wieder.
Und dann hier, also das kann auch nicht sein, dass es dich deshalb sozusagen so nicht geflasht hat, weil das hintereinander weggeguckt.
Nee, ich habe die schon immer mit einem größeren Abstand auch geguckt, also habe hier nichts gebinged.
Wo nochmal auf Wow?
Ja.
Okay.
Schade. Ja, bei der war ich mir nie sicher, ob ich die angehen soll oder nicht. Die hatte ich noch nicht so. Hat's noch nicht auf meine Watchlist geschafft, aber klingt auch nicht so, als wenn es müsste.
Nee, also gesehen haben muss man das nicht.
Ne, ich glaube, ich würde es mir schon angucken und dann wirklich vielleicht die ersten 1-2 Folgen und dann gucken, ob es mir die Zeit wert ist, sozusagen.
Das kann man natürlich auch
machen. Weil eigentlich so klang die Beschreibung jetzt gar nicht so uncool, weil das ist nämlich vielleicht auch was jetzt. Also in meinen Alltag passt es einfach besser rein, unabhängiger sein zu können und nicht so einen Cliffhanger zu haben, dass ich denke, noch eine Folge, noch eine Folge. Ich finde es gerade viel praktischer zu entscheiden, ich gucke nur eine Folge und dann gucke ich wirklich nur eine.
Ja.
Deswegen ist es für mich sogar eher attraktiver und mich selbst so psychologisch ein bisschen verarschen zu können, ist gar nicht so schlecht.
Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du immer noch Alf gucken. Oh Mann, Alf.
Ja, und ich meine, das kannst du ja dann auch problemlos ein paar Wochen liegen lassen, bis du die nächste Episode guckst.
Mhm.
Willst du sagen, Natascha Lyon sieht aus wie Alf?
Das hab ich überhaupt nicht gesagt.
Okay.
Doch, bei Orange Brücke. Is the New Black gibt's ab und zu, glaube ich, optische Parallelen.
Also ähnliche Haarfarbe auf jeden Fall.
Ne?
Stimmt, mit der Frisur von also hinten könnte man
das stelle ich jetzt im Raum.
Jetzt Alf durchgehen, ja. Wenn man da so eine Sonnenbrille einfach auf die Haare setzt.
Ob ihr das jemand gesagt hat.
Hier ist schon ein krasses Seriengesicht, oder? Jetzt mit Russian Doll und Orange is the New Black
aber
und Pokerface.
Ich mag die voll. Also,
die findet wenig in Filmen statt, aber.
Ja, vor allem produziert das halt hier mit, ne? Und also alles, die ist schon recht schnell.
Also ich würde schon sagen, wenn ich bei Netflix ihr Gesicht sehen würde, mit so, dann vielleicht noch unten drunter Schrift noch Ron Perlman, Adrian Brody, ich würde es auf die Watchlist tun. So.
Klar,
ja, also das Line-Up ist hier echt krass.
Aber hast du sie schon mal als Hauptrolle in einem Film gesehen?
Okay. Nee, aber das ist ja auch, alles jetzt erst durch Orange is the New Black so krass geworden.
Ja.
Weil haben wir ja neulich davon gehabt, dass sie irgendwie bei Blade 3 da diese blonde Hackerin blinde Hackerin spielt.
Mhm.
Und solche Geschichten, wo sie halt echt nicht groß in Erscheinung getreten ist. Und erst seit Orange is the New Black ist die ja auch so eben, dass sie Hauptrollen spielt oder irgendwie mitproduziert und.
Ja. Aber immer bei Ad Astra und Co., also wo wir sie gesehen haben, das waren meistens irgendwelche Nebenrollen. Also
eben, ja.
Nie im Zentrum.
Na, könnte sich jetzt schon ändern.
Mhm.
War Ad Astra dieses Brad Pitt-Ding?
Ja.
Ja.
Oh.
Bombenfilm, oder?
Den haben wir hier zusammen, den Trailer haben wir zusammen geguckt oder irgend sowas.
Ach, beim Film warst du nicht dabei?
Nee.
Ach so.
Oder die fand ich mich
gut. Trailer gesehen? Weiß ich nicht mehr.
Ja, das ist schon immer noch eine der größten Diskrepanzen, die wir so hatten, oder? In der Punktevergabe.
Naja, von der Rezension war's auf jeden Fall eine kontroverse. Diskrepanzen würde ich jetzt so nicht sagen, aber an der Rezension.
Nee, stimmt, die Rezension war etwas aufgewühlt.
Mhm. Ja. Ich will mich gerade zurückhalten, nachzuhaken. Deswegen mache ich
nicht. Wir hatten da sehr kontroverse Meinungen.
Wir hatten andere, wir haben verschiedene Einstellungen.
Ja. Okay, reicht mir, danke. Tschüssi.
Tschüssi.
Ja, viel mehr kann ich aber zu Pokerface auch nicht sagen.
Okay. Mhm.
Außer die Zahlen. Die sind richtig gut. 7,9 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 84. Alter, für eine Serie ist das schon richtig gut. Mhm. Rotten Tomatoes von der Kritik 8,5. Publikum 4,1. Sind alle Fan. Und auf Letterboxd ist sie nicht, weil da kommt eine zweite Staffel.
Zeit für unser Pokerface.
Wie, hä? Das verstehe ich nicht. Da kommen nur abgeschlossene Sachen rein bei Letterboxd? Oder
Miniseries oder Filme. Keine Serien.
Also keine Serienplattform sind. Also wenn es eine abgeschlossene Serie ist, eine Miniseries mit 8 Folgen, dann sind die da meistens drin.
Ah, okay. Krass.
Ansonsten ist das eher eine Filmplattform.
Ja.
Mhm.
Ja, so ein paar Letterboxd-Nazis beschweren sich ja darüber, dass da überhaupt diese Serien zu suchen haben und dass überhaupt Serien auftauchen.
Dieser Schund. Ja. Banausen. Ja. Alright.
Ja, wenn man sonst nichts hat, worüber man sich aufregen kann,
sucht man sich was.
Ja, dann das.
Mm.
So, möchtest du anfangen zu raten?
Nein.
Du müsstest, okay. Aber
ich muss?
Rein rechnerisch.
Du musst.
Ich muss.
Also, wenn Gess sich da ganz galant vordrängen möchte.
Okay, dann sage ich.
Ich mach das gerne.
Ja?
Ja.
Ja?
Komm, ich fange an.
Okay, dann fängst du an.
Kann sich nach meiner richten. Ich sage, es ist eine 6.
Mhm.
Hätte ich tatsächlich auch aus der Pistole geschossen.
Kannst du auch immer noch.
Ja, mach ich. Ich sage auch eine 6.
Okay, seid ihr beide einen halben Punkt daneben? Ich bin bei 6,5.
6,5 noch. Mhm.
Mich hätte noch interessiert, wie ist denn der zeitliche Vibe? Also sind wir in der Jetztzeit oder haben wir geile 70er-Jahre-Klamotten und geile 70er-Jahre-Musik?
Nee, ist schon im Jetzt, aber sie
Schade.
Ist halt, aber
ist Retro.
Ist schon immer alles in einer recht ländlichen Gegend, wo die dann unterwegs ist. Deswegen ist es schon. Also da ist die Zeit schon ein bisschen stehen geblieben.
Schon ein bisschen howdy.
Ja, voll.
Mhm. Okay.
Alright. Dann machen wir weiter mit dir.
Okay. Also kommt jetzt erst, ja natürlich, jetzt kommt noch nicht der Auftragsfilm.
Nee. Das ist das große Finale.
Alright.
Das große Finale.
Das große Finale.
Gess übt schon wieder für unsere Roadshow.
Jausa.
Joke. Good.
Okay, also ich habe mitgebracht, ich sag jetzt einfach, das ist der längste,
krasse Spannungskurve.
Ich sag jetzt einfach, das ist der längste Serientitel, den ihr jemals gehört habt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es handelt sich um The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window.
Mhm.
Mhm.
Einer der längsten auf jeden Fall.
Ja, gibt's safe auch längere, aber alleine den dann immer bei IMDb und Letterboxd und überall einzugeben, weil wenn du nur The Woman eingibst, kommt ja erstmal 48. Meinten sie? Halt dein Maul. So. Und Kristen Bell spielt die Hauptrolle. Und ich mag das Gesicht von Kristen Bell alleine schon. Die guckt geradeaus und ich finde die super. So.
Ich hätte Chris da komplett
auch so,
falsch
ne?
eingeschätzt.
Ja?
Chris liebt die, aber ich dachte, du magst sie überhaupt nicht.
Nee.
Deswegen war ich gerade verwundert.
Ich finde die super.
Echt? Die findest du super? Ja, da musst du unbedingt links gucken, oder? The Good Place.
Unbedingt.
The Good Place?
Ja, ey, das ist grandios.
Die größte, beste Rolle, habe ich dir schon mal empfohlen.
Ja?
Sensationelle
okay,
Serie.
Ich schreibe es mir mal hier meine Notiz mit rein.
Vier Staffeln oder wie viel waren es?
Ja, ich glaube vier gab es ja.
Place, wo ist das?
Da spielt Jamila Jamil, die ich eben aufgezählt habe, auch mit.
Mhm. Wo ist das? Weißt du das aus dem Kopf? Netflix?
Auf jeden Fall bei Amazon. Die war aber eine Zeit lang mal im Stream und dann war die wiederum, konntest du die nur kaufen irgendwie im bei Amazon.
Mhm.
Also ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt mittlerweile eine Flatrate drin ist oder ob man die bezahlen muss.
Okay.
War das im Original nicht auch NBC?
Ich glaube ja.
Ja, ne? Weiß ich nicht mehr.
Ich glaube ja.
Egal, aber ja, musst du sehen. Ist richtig
okay.
Cool.
Okay. Also, Kristen Bell spielt die Hauptrolle und alle anderen kannte ich auch nicht, ehrlich gesagt. Jeder möchte mich jetzt hier vielleicht gerne Banausin schimpfen, der vielleicht noch andere DarstellerInnen aus dieser Sendung kennt.
Die Titel hast du sowieso.
Ich kannte niemand anders. Und es handelt sich um Kristen Bell, die eigentlich nur den ganzen Tag in einem Schlafanzug, in einem Sessel sitzt, der an ihr riesiges, der an ihrem Fenster sitzt, in ihrem, steht in ihrem riesigen Haus und sie guckt einfach nur den ganzen Tag raus und trinkt Rotwein aus so großen Gläsern, wo eine gesamte Flasche reinpasst.
Okay.
Das ist eigentlich das Hauptding. Und ich muss ganz doll vorsichtig sein beim Spoilern, weil alleine, wenn man den in der Suche eingibt bei egal IMDb oder sonst irgendwo und man nur so grob rüberscrollt über die Bewertungen und über die Rezensionen und über Kommentare von Leuten, die das gesehen haben, das Hauptkommentar ist, glaube ich, WTF. Alle sind immer so, was, Alter? Was soll das?
Wegen der Story,
keiner, oder was? Ja, keiner kann so richtig mit dieser Serie was anfangen, glaube ich. Und genau das ist das, was mir so Spaß gemacht hat. Es sind 8 Folgen und in jeder Folge denkst du so, sag mal, hä? Du fängst teilweise an zurück zu skippen, sogar eine Folge zurück, weil du denkst, sag mal, habe ich hier irgendwas verpasst? Was ist denn
da? Weil die so woanders hinspringen plötzlich,
ja,
oder was?
Ja, okay. Und du denkst, nee, das kann nicht sein. Das ist nicht echt. Warte, das bildet die sich jetzt, naja, klar, die trinkt so viel Alkohol und deshalb bildet die sich nur ein, dass das und das passiert ist. Und die spielen so viel damit, dass es aber manchmal natürlich zu nervig ist. Und genauso wie jetzt meine Beschreibung davon schwer ist, weil ich nicht zu viel spoilern will, ist die gesamte Sendung auch dadurch schwer. Weil du nicht weißt, okay, soll ich hiervon jetzt irgendwas ernst nehmen? Ist es ein Thriller? Weil es geht um Mord, es geht um Totschlag, es geht um, auch ihre Tochter ist verstorben. Unter Umständen, wo immer wieder, was immer wieder seltsam bis gar nicht, bis anders dargestellt wird und du denkst, was ist jetzt hier die Wahrheit und was ist hiervon wirklich passiert? Was bildet sie sich ein? Was kommt vielleicht vom Alkohol? Und man ist die ganze Zeit so am Zweifeln. Manchmal muss man richtig lachen. Und das ist das, was es, wie gesagt, spannend und irgendwie cool und irgendwie lustig macht, was gleichzeitig aber manchmal auch richtig nervt. Und du denkst so, ey, lass mir doch in Ruhe, Alter. Okay. Ich guck die Scheiße hier nicht weiter. Und das ist so der Haupttenor, glaube ich. Und leider darf man wirklich nicht viel mehr verraten, weil man muss sich darauf, glaube ich, einlassen. Und es sind auch nur 8 Folgen und auch abgeschlossen, weil mehr gibt's davon nicht, weil die Geschichte ist dann zu Ende.
Oh, okay.
Und als
das klingt ja nach einem wilden Ritt.
Voll, aber eigentlich passiert auch nichts. Also sie kommt nicht aus dieser Stadt raus. Es ist eine ganz Kleinstadt. Sie ist in diesem wunderschönen, riesigen, behüteten Haus irgendwie alleine. Und sie geht halt ab und zu einer Schule und du fragst dich, hä, warum ist sie denn da? Wenn ihre Tochter doch aber gar nicht mehr lebt. Und dann irgendwann hast du so einen Skip-Moment und sie ist halt einfach dahin gegangen, um ihre Tochter abzuholen, obwohl die gar nicht mehr lebt. Und dann fragt sie sich selbst so, sag mal, warum bin ich jetzt eigentlich hier? Und du guckst es und denkst so, hä?
Du fragst dich hier.
Bist du betrunken?
Den hier, oder?
Ja.
Sollte man vielleicht auf dem Pegel sein, wie die Hauptdarstellerin, um hier Folgen zu kennen? Ist das vielleicht das Konzept?
Nee, das habe ich natürlich auch überlegt, dass die
und
das vielleicht...
Schalalala.
Nee, aber...
Schreit ein Baby? Nee.
Quatsch.
Komm, hier, gieß mal noch mal hin.
Einer geht noch.
Nächste Folge, Junge. Nee, und wie gesagt, das Einzige, was ich verraten möchte, ist, dass es so ein Handyman, so ein Hausmeister gibt, der in jeder Folge, glaube ich, auftritt. Und der einfach in jeder Folge und immer wieder und stundenlang diesen klassischen amerikanischen Briefkasten, dieses zylinderförmige mit so vorne der Klappe und diesem roten Dingsy zu reparieren scheint. Der macht das in jeder Folge und immer. Also immer, wenn der zu sehen ist, immer, wenn sie aus dem Haus geht, steht dieser Typ da und repariert den Briefkasten. Und du denkst so, Junge, wie lange brauchst du für den Briefkasten? Irgendwann bist du so, hä, bildet die sich
also tagelang,
ein?
Ja,
der ist immer da.
Okay.
Irgendwann denkst du, hä, ist der ein Mörder? Was macht der da?
Was für ein Zeitraum erzählt die Serie?
Das weiß man auch nicht so genau. Also man weiß nie, okay, jetzt ist der nächste Tag oder jetzt sind 3 Wochen vergangen zwischendurch. Es ist super strange. Und jedes Mal fängst du an dir und deinem Gehirn zu zweifeln und an deiner Wahrnehmung zu zweifeln. Wie gesagt, ich habe teilweise ganze Folgen zurückgeskippt und habe gedacht, habe ich was verpasst, Alter?
Wie darf ich mir die Erzählperspektive vorstellen? Also ist das so, dass wir die ganze Zeit bei ihr sind? Also könnte das eben vielleicht auch sein, dass es einfach, dass wir das sehen, was sich halt in ihrem Kopf abspielt?
Genau, das fragt man sich die ganze Zeit. Man hört sie auch hört und sieht sie auch telefonieren. Manchmal weiß man aber nicht mit wem. Also manchmal steht da, dass sie ich will nicht zu viel verraten, ihren Mann anruft und dann überlegt man aber, okay, ruft sie jetzt vielleicht doch jemand ganz anders an, der aber anders eingespeichert ist, weil es gibt ja auch Leute, die aus emotionalen Gründen, keine Ahnung, ihren Ex-Freund als Hausmeister einspeichern, um vor anderen Leuten nicht zuzugeben, dass sie mit ihrem Ex-Freund telefonieren oder so. Und du fängst an, so viel zu hinterfragen und an allem, was du siehst, zu zweifeln. Und dann wird teilweise irgendwas aufgeklärt, von dem du was komplett anderes erwartet hattest. Mhm. Und das ist, wie gesagt, das, was es dann irgendwann so nervig und fast anstrengend macht, weil du manchmal denkst so, oh Junge, übertreib doch halt.
Weil die Auflösung so absurd ist, oder?
Ja, manchmal ist sie krass absurd und dann gibt's andere Sachen, die aufgelöst werden, die super naheliegend sind, wo du dann aber wegen der ganzen Verrücktheiten vorher schon dachtest, nee, das kann
aber
nicht.
Aber da geht's immer um andere Situationen.
Genau,
und nicht
weil ihr kompletter Alltag ist halt eigentlich nur aus dem Fenster glotzen und Nachbarn anglotzen und dann halt noch mit den zwei, drei, diese typische Wisteria-Lane-artige Wohnsituation, noch zwei, drei andere Frauen und Familien
Desperate
dort.
Housewives übrigens für alle draußen, die sich fragen, ja.
Desperate Housewives, genau. Mhm. Und alle Interaktionen hinterfragst du irgendwann und denkst dir nur so, das passiert ja alles gar nicht. Oder doch? Mhm. Und
aber es klingt ja
mehr
nicht
darf man
so.
Wirklich eigentlich nicht. Ich habe vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel verraten. Weil du wirst wirklich von jeder Folge überrascht und denkst manchmal, okay, ist das eine Parodie aber jetzt von einem Thriller? Oder ist es ein Thriller? Oder ist es ein Horrorfilm? Also was ist das hier eigentlich? Und das kann man ja mögen, aber ich kann auch verstehen, dass man es nicht mag. Und ich glaube, es ist vielleicht sogar tagesformabhängig, weil man hat ja manchmal Bock, reingelegt zu werden. So. Aber manchmal denkt man so, ja. Man verarscht mich doch nicht, Junge, was soll die Scheiße? So, gibt's auch manchmal.
Aber es klingt ja nicht gerade so, als würde das befriedigt aufgelöst.
Das ist eine gute Frage jetzt, ohne zu spoilern. Hast du denn nach der Serie, nach der letzten Folge immer noch das Gefühl gehabt oder wird da einiges wieder aufgeblättert? Beziehungsweise befriedigt?
Würde es eine zweite Staffel geben, würde ich sie gucken.
Okay.
Das beantwortet das mal so gar nicht.
Doch. Weil ich darf ja nicht zu viel verraten.
Das vielleicht heißt das jetzt auch, dass das Mysterium eben noch gar nicht aufgelöst ist und du quasi jetzt genötigt wirst, eine zweite Staffel zu gucken, weil du schon so viel Zeit investiert hast.
Okay. Das klingt auf jeden Fall nicht nach einem Abschluss.
So bin ich ja auch nicht. Nee, ich will wirklich nicht zu viel verraten. Okay. Man muss da ganz vorsichtig sein. Oder ich will da ganz vorsichtig sein.
Fingerspitzengefühl.
Naja, es ging, glaube ich, eher um das Gefühl, was bei dir halt am Ende übrig blieb. Mhm. So war das halbwegs befriedigend oder, also weil,
ja, doch,
wenn
schon.
Zu wenig aufgelöst wird, ist es ja für mich zumindest sehr frustrierend.
Ja, nee, doch. Es wird genau auf einem richtigen Level aufgelöst, finde ich. Aber halt auf dem Level von dieser Sendung auch.
Okay. Ja, weil zum Beispiel bei mir war es halt nach einer Staffel Lost nämlich genau das. Da habe ich dann auch gesagt, klar gucke ich das irgendwann zu Ende. Mhm. Ist immer noch nicht passiert. Aber nach der ersten Staffel habe ich ja gesagt, ich fühle mich verarscht. So, es werden mehr Fragen aufgemacht als gelöst.
Nee,
und,
also
so, es war frustrierend für mich.
Ja, wenn man es mit Lost kann man es nicht direkt vergleichen, weil Lost ist wirklich tatsächlich vielleicht ein bisschen anspruchsvoller.
Ja, mir ging es halt eher um diese Balance von, du interessierst dich für die Fragen, die da aufgemacht werden und kriegst sie dann eben aufgelöst.
Du willst es schon wissen. Du willst schon wissen, so, hey, sag mal, also wie jetzt am Beispiel dieses Hausmeisters, das kann doch, wie lange braucht er für diesen Briefkasten? Irgendwas stimmt doch nicht mit dem.
Okay.
Und dann willst du wissen, was ist mit diesem Hausmeister? Ist der gut? Ist der böse? Warum ist der da? Ist der überhaupt da? Mhm. Und dann guckst du ja auch jedes Mal umso genauer hin und freust dich ja dann fast, diesen blöden Hausmeister zu sehen, weil du denkst, du fängst ja dann an zu gucken, okay, warte, vielleicht ist er ein Vampir, hat er einen Schatten? So, also man wird irgendwann so paranoid. Deswegen sage ich ja, je nach Tages Form hat man damit mal mehr, mal weniger Spaß, ob man da.
Diese Theorie hast wahrscheinlich nur du aufgestellt mit deinem Glas Wein.
Ob man empfänglicher ist, da halt drüber nachzudenken oder nicht. Also es ist schon, also wie gesagt, es kann Spaß machen, aber es kann auch nerven.
Es lässt dieses, mir fällt gerade wie Schuppen vor den Augen, das lässt dieses Hast du einen Schatten, diese Hast du einen Schatten-Redewendung komplett in einem anderen Licht plötzlich für mich darstellen.
Stimmt, ne?
Er beleidigt dich gar nicht, derjenige, der das zu dir sagt.
Nur, ob du ein Vampir
er
bist.
Fragt einfach nur, ob du ein Vampir bist, ein Blutsauger.
Stell dir mal vor, derjenige antwortet so, Nein, ich habe keinen Schatten, denn ich bin 718 Jahre alt.
Genau. Ich habe auch kein Spiegelbild. Okay, also bin mir nicht sicher, ob das interessant für mich wäre oder nicht. Also keine Ahnung.
Ich kann es für mich auch nicht raushören.
Aber es ist wahrscheinlich auch eine wie Pokerface, wo man ein, zwei Folgen vielleicht mal auschecken sollte und dann gucken, ob das was für einen ist. Und dann sieht man ja, ob man dranbleiben will oder nicht.
Ja, aber jetzt mal verarscht fühlt. So dieser Pitch, eine Lady sitzt den ganzen Tag am offenen Fenster, trinkt Rotwein und guckt raus, klingt natürlich erstmal nicht so wahnsinnig aufregend.
Aber rein theoretisch könnte man ja Hitchcock hier das Fenster zum Hof auch so beschreiben.
Mhm. Ja, aber da ist natürlich das Elementare das bei dem Pitch, dass er einen Mord beobachtet und das fehlt ja hier. Also was hier ist ja so, sie guckt sich die Nachbarschaft an.
Ja, aber du weißt ja, das ist ja was ich nicht spoilern will. Sie
hat ja, natürlich passieren
du weißt
Dinge,
ja nicht, was in ihrer Nachbarschaft passiert und was sie da alles sieht. Vielleicht sieht sie ja sogar einen Mord. Mhm. Aber du weißt ja nicht, ob es wirklich passiert ist oder nicht. Ja, okay. Und das ist ja das, was es dann auch noch schwieriger macht, weil der Titel The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window, ich glaube, das ist schon eine Assoziation, die auslösen wollen. Teilweise mit Fenster zum Hof.
Oha.
Also das ist, glaube ich, tatsächlich gar nicht so fern. Und deswegen fragt man sich schon zwischendurch, soll das eine Parodie sein? Soll das nostalgisch irgendwas auslösen? Man grübelt die ganze Zeit, ja.
Vielleicht ein Spoof auf den Film.
Weiß man nicht.
Wenn man das dann aber die ganze Zeit nicht mitkriegt, haben die doch definitiv irgendwas falsch gemacht.
Wenn du dich nach nackter Kanone fragst, ob das ein Spoof war,
ja,
dann
eben.
Ist da
also,
irgendwas so, schiefgelaufen.
Hallo, hä?
Seid ihr lustig oder
das
nicht?
Ein
irgendwie verstehe ich diesen Thriller nicht.
Nee. Ja.
Nee, aber die, wie gesagt, also wenn die das wollen, dass man sich dessen nicht sicher ist, dann kriegen sie es gut hin, ja?
Ja gut, du sagst ja selbst, dass du verstehen kannst, wenn es da welche gibt, die wahrscheinlich die Serie deswegen abgestraft haben, die gesagt haben, du warst für ein Scheiß.
Ja, also bei IMDb gibt es 6,4 Punkte dafür.
Mhm.
Diesen Metascore habe ich dazu nicht gefunden, den gab es bei der Serie einfach irgendwie nicht, der wurde nicht angezeigt.
Nee,
leider.
So
hat die eigentlich keinen deutschen Titel? Also das haben die so übernommen?
Das weiß ich gar nicht, siehste.
So.
Warte mal, der ist in Netflix. Ich gucke schnell in Netflix.
Ich glaube tatsächlich nur den englischen Titel auch gelesen zu haben.
Ja.
Mhm. Auch auf Netflix, so beim Scrollen.
Mir ist der englische Titel auch mal über den Weg gelaufen, aber ich habe mich auch nicht weiter für die Serie interessiert.
Nee, aber ich glaube, eine Synchro gibt es da nicht von.
Aber also, wenn du Kristen Bell magst, dann guck das.
Ja? Okay.
Weil sie ist ja sozusagen als einzige Hauptdarstellerin, ja, sie ist die Hauptdarstellerin, lol. Nee, das scheint übernommen zu sein, der Name.
Okay.
Guck mal, da steht es auch so, die Schrift wird halt auch immer kleiner, wie bei so einem Sehtest beim Optiker. Siehst du es?
Ja, Tatsache.
Ja, cool.
Also.
Ja, und du musst da gut.
Und alleine das Bild, siehst du, dieses Glas ist halt voll mit Rotwein bis oben hin, Oberflächenspannung und sie versucht es so abzuschlürfen. Und du fragst dich, ist sie einfach nur die ganze Zeit besoffen und alles, was ich gucke, passiert nur in ihrem Kopf? Und das ist der Inhalt der Sendung dann.
So, so.
Also, 6,4 bei IMDb. Bei Rotten Tomatoes haben wir in diesem Tomatometer 54%. Ist nicht gut, oder? Ich weiß es nicht.
Wieso doll, ne?
Bei der Audience 46%. Die waren alle sauer vielleicht. Und bei Letterboxd 3,0. Da gibt's 5 maximal, oder?
Genau.
Ja.
3 von 5.
Ist alles nicht so gut.
Ist alles nicht so gut. Vielleicht sind die alle sauer. Wer weiß.
Gut. Sauer bist du nicht. Das haben wir rausgehört. Du hast Bock auf eine zweite Staffel.
Ich würde sie ein bisschen gucken.
Du würdest sie angucken. Gut. Und Guess darf anfangen.
Mensch, du gibst ja halbe Punkte noch, war ja so, oder? Oder?
Ja, ihr gebt halbe Punkte, dann gebe ich auch halbe Punkte.
Gibst du auch halbe Punkte. 7,5.
Oh Gott, ich hasse es, wenn andere vor mir raten müssen und mich das beeinflussen.
Ihr müsst es eigentlich machen mit Aufschreiben und Zettel drauflegen, vielleicht,
ja, ja.
Damit man sich
haben wir auch schon überlegt. Zögert die Nummer aber noch länger raus. Mhm. Und
teilweise ist es ja
so
lustig,
schon
wenn der andere dann abgelenkt, irritiert ist.
Mhm. Ja,
deswegen wechseln wir uns
ja
ab. Wer
ja, dann ist es wenigstens gerecht verteilt, ja.
Das ist es nämlich immer. Und
schon.
Da kommt dann immer auch so ein bisschen Strategie mit ins Spiel. Ich ziehe deswegen gleich. Ich sag auch 7,5.
Okay, 8. Habe ich tatsächlich.
Sogar eine 8.
Es ist sogar eine 8.
Ja,
ich bin so ein Kack, Alter. Ja, ja. Gut.
Ja, aber da war halt immer noch ein bisschen dieses
gefallen.
Licht und Schatten.
There is a world where I could be overreacting.
Ja.
Fuck, ich wollte 8 sagen. Warum macht man?
I haven't so much fun. I never had so much fun.
Gut, gut. An Engineer. Gut.
Gut, nächstes Punkteraten. Diesmal kann ich mich fein raushalten, denn das ist meine Rezension. Ich habe einen Film mitgebracht. Und das ist ein Rewatch von einem Film, den ich vor ziemlich langer Zeit gesehen habe. Den habe ich jetzt nochmal gesehen. Und der hat Denzel Washington in der Hauptrolle. Mhm. Und es ist ein Drama. Und er ist aus dem Jahr 2002 und heißt John Q. Verzweifelte Wut. Mit okay. deutschem Untertitel, ganz dramatisch.
Knapp an Training Day vorbei, Mensch.
Ja, knapp an Training Day vorbei ist es.
Ist es ein Film, in dem auch Liam Neeson die Hauptrolle spielen könnte?
Liam Neeson hat auch schon ein paar Dramen gemacht, also insofern, aber wäre schon eher. Ja, doch, könnte auch hier mitspielen. Warum nicht? Du hast ihn gesehen? Mhm. Siehst nicht so begeistert aus.
Ich weiß nicht, ob ich den gesehen
habe.
Fand den
dünn, ey.
Dabei ist es Nick Cassavetes, der diesen Film inszeniert hat. Und das ist immerhin der Regisseur von The Notebook. Also, dass du ihn deswegen abstrafst.
Das ist nämlich der Witz. Das Einzige, was ich von John Q noch in Erinnerung habe, ist seine Fresse, dieses Krankenhaus-Szenario, meine ich. Und dass ich das echt kitschig fand.
Ja, geht in die Richtung.
Okay, cool. Dann weiß ich, dass ich den nicht nochmal sehen will.
Geht in die Richtung. Und John Cassavetes ist ja auch als Schauspieler bekannt. Der war ja auch bei Face Off, Körper des Feindes und so. Und 1000 Filme hat er auch vor der Kamera gestanden. Und der hat auch so ein paar Filme inszeniert und das ist einer davon. Und das Drehbuch stammt von James Kearns. Und das ist vielleicht ein kleiner Hint, weil in seiner Vita findet man halt Drehbücher, die er geschrieben hat für Serien wie Ein Engel auf Erden oder der Denver Clan.
Das passt so zusammen. Mhm.
Und dann dachte ich so, okay, The Outsiders, er war der Drehbuchautor von The Outsiders und da habe ich gesehen, es gab eine Serie 1990 von den Outsiders, die irgendwie im Fernsehen lief mit, keine Ahnung, wer da mitgespielt hat, aber...
Als Spin-off
so
oder
kurzlebige,
als Remake,
so eine kurzlebige TV-Serie aufgrund des Films, so, die auf dem Film okay. basiert hat, der viel früher war. Also insofern hat er gar nichts geschrieben, was irgendwie Rang und Namen hat oder was irgendwie wichtig wäre. Und und den habe ich jetzt nochmal gesehen, diesen Film. Mhm. Kennst du den, Nora?
Ich weiß es natürlich nicht, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube mich zu erinnern, dass ich den damals in einer Sneak Preview gesehen habe. Da war Classic Dave wahrscheinlich auch dabei, mit dem war ich ja regelmäßig damals auch im Kino. Insofern glaube ich, dass das einer von diesen Sneak-Filmen war und den habe ich jetzt gerewatcht. Und ich werde mal die Story zusammenfassen.
Ja, dann, also spätestens nach der Story wirst du auf jeden Fall wissen, ob du das gesehen hast oder nicht.
Okay. Denke auch. Der besagte titelgebende John Q heißt John Quincy mit vollen Namen und der lebt mit seiner Frau und ihrem kleinen Sohn. Die sind finanziell schwer am Struggeln. Er ist so, er arbeitet in so einer Stahlfabrik. Das ist eben die Rolle von Denzel Washington und musste aber mangels Arbeit dort mit den Stunden runtergehen. Insofern hat er weniger zu tun und verdient demnach auch weniger, weil wenn du mit den Stunden runtergehst, kriegst du logischerweise die Zeit nicht bezahlt. Und denen geht's finanziell nicht so gut. Weil wir sehen in der Nacht, dass er irgendwie aufgewacht wird oder früh morgens irgendwie von einem Krach draußen und dann muss er halt miterleben, wie sein Auto abgeschleppt wird, weil es verpfändet worden ist von der Bank. Und dann diskutiert er mit seiner Frau am Küchentisch und dann heißt es, er muss sich halt entscheiden, zwischen Haus und Auto und die haben gesagt, ohne Auto kann man vielleicht leben, aber ohne Haus wüssten wir nicht, wo wir schlafen sollen. Deswegen hat er das Auto verpfändet und er sagt, ja, der dachte, dass die mehr Zeit haben für die Bank, weil die sind doch nur noch eine Monatsmiete im Rückstand und du siehst, okay, denen geht's nicht so gut finanziell. Und eines Tages, während eines Baseballspiels, bricht der kleine Sohn der beiden auf dem Feld zusammen und kommt ins Krankenhaus. Und die Diagnose ist, das Herz arbeitet nicht mehr richtig. Blut kommt langsam in die Lunge von dem kleinen Jungen und die einzige Lösung ist eine Herztransplantation, weil das Herz nicht mehr richtig funktioniert. Herztransplantation. Der verschluckt sich da an seinem Getränk, ey. Siehst du, das sind die Sachen, die er lustig findet.
Ja, hat
aber... You're a creep. Get away from me.
You're a creep.
Hat einen Grund, Alter. Weil ich habe ja auch schon den einen oder anderen Arzt gespielt und Patienten eben auch und das Wort Transplantation kommt halt immer vor. Und es gibt so viele Schauspieler, weil die auch nur Menschen sind, die über dieses Wort stolpern, weil es ätzend ist, Alter. Und deswegen, ich hatte das letzte Mal, dass ich so einen Patienten gespielt habe, da ging es um eine Nierentransplantation und
kennste.
Die Schauspielerin, die hat es irgendwie, die hat 10 Anläufe gebraucht und hat es immer noch nicht hinbekommen. Es war so lustig, Alter.
Ja, ja.
Deswegen, ja, also gab eine Geschichte dazu. Gut. Ist ein schwieriges Wort, sei dir gegönnt.
Es sei mir gegönnt. Jetzt hör auf, meine Rezension hier runterzuziehen, weil das ist ein Ärzte-Thema, ja. Das ist ja sehr hochdramatisch alles.
Ist doch nichts für, dass du die so lustig gestaltest.
So, der Krankenhausvorstand will aber eine Anzahlung sehen, weil allein schon um den Sohn auf die Liste zu setzen, der Organempfänger, kostet es von einem Viertel von den Gesamtkosten der Operation. Die Gesamtkosten der Operation betragen $250.000.
Ey, amerikanisches Gesundheitswesen ist so ein Witz, Mann.
Und ihn allein auf die Liste zu setzen, ist halt ein Viertel davon, was er sofort auf den Tisch packen muss, was die Eltern sofort auf den Tisch packen müssen, um überhaupt auf dieser Liste zu landen, damit dann Herztransplantation überhaupt damit in Frage kommt. Und die haben das Geld natürlich nicht rumzuliegen. Im Gegenteil, die haben gar nichts rumzuliegen. Haben wir ja, wurde ja schon etabliert, dass die Familie gut am Hasseln ist und dass das ganz normale Arbeiter sind. Sie arbeitet irgendwie in so einem Diner als Kennerin Teilzeit und größtenteils kümmern die sich halt ums Kind. Und das sind die Voraussetzungen. Und jetzt sehen wir erstmal, weil die Zeit läuft natürlich ab und es gibt bestimmte Blutwerte oder bestimmte Herzratwerte, die nicht unterschritten werden dürfen, weil da wird es kritisch. Und in dieser Zeit müssen die praktisch ein Herz finden, aber das Krankenhaus ist nicht bereit, dieses Kind zu operieren, wenn das Geld nicht da ist. Und jetzt sehen wir natürlich, wie sich die Familie Hilfe holt, weil die versuchen erstmal in der Krankenhausberatungsstelle da irgendwie nachzufragen, die versuchen das bei ihrer Bank, die versuchen das bei ihrer Versicherung, die versuchen das bei ihrem Arbeitgeber, aber die sind alle keine Hilfe, weil die sagen so, du bist jetzt Teilzeit runtergegangen, da werden halt nur Sachen irgendwie gedeckt, die auf der Arbeit passieren, Unfälle, die auf der Arbeit passieren, also alles, was deine Familie angeht und größere Operationen sind nicht gedeckt oder nur bis zu 10.000 gedeckt oder sowas und so eine Sachen und deswegen, also die Bank zahlt halt nichts, weil die sowieso schon verschuldet sind mit allen drum und dran und die haben halt ein großes Problem. Und dann springen halt so, die Kirche springt ein, Freunde springen ein, spenden halt alle Geld, die Eltern veräußern alles Mögliche von Möbeln bis TV-Gerät vor der Tür, um irgendwie das Geld zusammenzukriegen, um den Jungen im Krankenhaus überhaupt zu lassen. Und dann kommt er halt an und gibt den halt irgendwie 4.000 Euro und sagt so, 4.000 Dollar und sagt so, ja, ich habe hier noch 4.000 Dollar, aber ist natürlich weit entfernt von den 80.000 oder so, was das Krankenhaus haben will, um den Jungen überhaupt da zu behalten und den auf die Liste zu setzen. Und denen reicht das nicht. Die wollen den Jungen dann aus der Klinik entlassen an einem Abend und sagen dann so, ja, das ist, wir haben ihm gesagt, wie viel das kostet und so und wir können ja nicht mehr ein Zimmer blockieren und wollen den Jungen dann aus dem Krankenhaus entlassen, obwohl er halt schwer krank ist. Und da platzt unserem Hauptcharakter John Q der Kragen und er verbarrikadiert sich in der Notaufnahme und nimmt alle dortigen Patienten und Pfleger als Geisel, um seinen Sohn halt auf die besagte Organliste zu packen. Das ist die Story.
Ich glaube, ich nicht gesehen.
Hast du nicht gesehen? Mhm. Ja, und das ist natürlich eine Situation, eine Ausgangssituation, die auch moralisch so ein paar Fragen aufwirft, weil er hadert natürlich mit eingehenden Patienten. Mhm. Ist da so ein bisschen ein moralisches Dilemma, weil da Leute eingeliefert werden in Notaufnahmen, die halt schwer verletzt sind oder eine Frau, die gerade irgendwie kurz vor der Entbindung steht. Und im ersten Versuch will er die natürlich abwimmeln, weil er sagt so, ja, ich muss jetzt hier mein Ding machen. Aber dann tut es ihm natürlich auch irgendwie leid, weil er sagt so, ja, die sind in der gleichen Situation wie ich. Na. Und lotst sie dann irgendwie rein und so eine Sachen. Und es wurde auch vorher zum Beispiel, es gibt vorher eine Szene, wo du siehst, wo er halt, bevor er jetzt letztendlich diesen einen der Vorstände da als Geisel nimmt und mitnimmt in diese Notaufnahme, gibt es eine Szene, wo dieser Vorstand halt mit einem Typen redet, der gerade aus dem OP kommt, in einem Rollstuhl von seiner reichen Frau geschoben wird und wo es dann heißt, so, ja, in 2 Wochen werden sie wieder Tennis spielen können mit dem neuen Herzen und so und du siehst halt, das ist ein reicher Schnösel, der hat halt sofort ein Herz bekommen, eine Transplantation und da ging alles klar. Und insofern wirft dieser Film diese Frage zwischen Reich und Arm auf und diese Schere und es geht natürlich ans Gesundheitssystem in den USA und ist natürlich eine Kritik, dass...
Von wann? 2002?
Der ist von 2002. Mhm. Insofern ist das natürlich ein Film, der so ein bisschen in diese Richtung geht. Aber also du hast es schon richtig eingeleitet und ich habe die Credits von den Drehbuchautoren genannt. Es ist alles ein bisschen soapy inszeniert. Mhm. Also die Musik haut richtig auf die Kacke und es ist ein bisschen schmalzig an manchen Stellen. Aber, das große Aber, wenn man Eltern ist, von einem kleinen Jungen oder von einer kleinen Tochter, dann kann ich mir vorstellen, dass der Film tatsächlich seine Wirkung hat. Mhm. Weil die Ausgangssituation, wenn man jetzt die Inszenierung und so mal außen vor nimmt, die ist schon recht dramatisch und traurig. Und du kannst dich irgendwie in die Lage versetzen, so wie Denzel Washington spielt. Und man kann irgendwie die Eltern verstehen, dass die jetzt irgendwie, dass er sich so in die Ecke gedrängt fühlt und dass er nicht mehr weiter weiß und dass das irgendwie so sein Schritt ist. Wie das Ganze aufgelöst und inszeniert ist und wie es technisch ist mit der Musik mit allem drum und dran, das ist natürlich, darüber kann man streiten, aber an sich spielt er das schon, dass man es nachvollziehen kann, dass es den einen oder anderen bestimmt bewegen wird.
Naja, dann ist es aber die, Entschuldigung?
Erzähl.
Das ist ja dann die Frage, wenn es eh schon so ein emotional hochbeladenes Thema ist, ob man es dann auch noch mit so viel Schmalz präsentieren muss.
Ja, es ist ja nicht durchgängig schmalzig.
Okay.
Also es wird ja noch recht dramatisch, weil
nicht nur schmalzig, sondern auch dramatisch.
Ja. Ja, weil irgendwann natürlich die Polizei dann ins Spiel kommt. Naja, und weil die sich dann vorm Krankenhaus postieren, weil das ist ja dann eine Geiselnahme im klassischen Sinne. Mhm. Und dann hast du halt einen Negotiator, da hast du halt einen Inspektor, der versucht irgendwie die Lage zu vermitteln und dann wird mit ihm am Telefon geredet, wie halt ja. mit einem Geiselnehmer, der halt irgendwie Böses im Schilde führt oder der sich in der Bank einbarrikadiert. Das ist ja letztendlich die gleiche Voraussetzung. Ja. Aber ihm geht es eigentlich nur um das Leben von seinem Sohn. Und da sind halt namhafte Leute dabei, weil dieser Inspektor, der die Ermittlung leitet, wird gespielt von Robert Duvall. Mhm. Und einer der Pfleger, die zum Beispiel in Notaufnahmen mit eingeschlossen werden, ist Kevin Connolly. Den kennen wir als aus Entourage. Mhm. Der besagte, einer der Gefängnisleiter, die dann mit reingezogen werden, das ist der Typ, der sich unterhält mit diesem Reichen, ist James Woods. Dann haben wir noch Ethan Suplee. Das ist auch so eins, das ist so ein Typ, weil er spielt so einen Security Guard. Das war seine Zeit, wo der wirklich 900 Kilo gewogen hat oder so. Ja. Also wirklich richtig, richtig massiv war. Und jetzt sieht er aus wie so ein MMA-Fighter. Und wenn du auf seiner Instagram-Seite ist das immer eins der Fotos aus John Q, die er immer so vorher nachher postet. So, weißt du, dieses Foto, wie er hier halt aussieht, wo er halt so komplett fett ist. Und dann, wie er halt jetzt aussieht, ist schon auch ganz lustig. Sean Hartosi kennen wir aus Dexter oder Alpha Dog. Spielt hier eine Rolle. Laura Herring spielt mit aus Mulholland Drive, die Dunkelhaarige. Und beide schon verstorben. Vor kurzem, relativ jung. Anne Hesch spielt die Krankenhausleiterin. Stimmt,
die ist tot, ja.
Und Ray Liotta.
Oh.
Der spielt halt so ein bisschen den, so ein Star-General, der so zugezogen wird. Also der noch so über der Polizei steht, zeigt halt seinen Orden und kommt mit so einer Uniform und so und ist so ein bisschen der, der leitet halt das SWAT-Team und so mit allem drum dran. Ist halt so ein Typ so, ja, die Polizei kann mir nichts und so, ich bin hier der Großheld. Und lässt sich auch erstmal vom Publikum bejubeln und so, die da vom Krankenhaus sitzen und so. Also auch wieder eine geile Rolle von ihm.
Klassiker.
Und ja, schon geil besetzt, also mit Ray Liotta und Robert Duvall, Denzel Washington, sind natürlich gute Leute. Bei der Inszenierung kann man ein bisschen bemängeln, also der ist nicht perfekt, aber der hat schon irgendwo Herz, also ich konnte mir den gut angucken.
Ja, du mochtest ja auch The Notebook.
Dass ich The Notebook mochte, ist schon untertrieben.
Mhm. Aber was ich jetzt vorhin nicht so richtig verstanden habe.
Wie hieß der Film?
John Q.
Genau. Was passiert hier?
Das war ein schlechter Witz.
Nein, aber die Tatsache, dass du glaubst, dass Eltern hier empathisch sein könnten, macht den Film für dich besser?
Naja, man kann besser mit dem Film mitfühlen, ja.
Ja, aber was, das bist du ja nicht.
Nee,
deswegen.
Aber ich bin empathisch.
Mhm.
Und als empathische Person kann ich mir vorstellen, dass wenn man...
Den Teil habe ich verstanden, Guess.
Aber?
Deswegen habe ich ja meine Frage so formuliert. Und dieser Umstand, dass du glaubst, dass andere Leute hier irgendwie anknüpfen können, wenn sie ein Kind haben, und das, weil er das so spielt, dass du glaubst, dass man hier empathisch sein kann, dieser Umstand macht für dich den Film besser?
Ja, klar.
Warum ist das klar?
Naja, weil du als Edna-Teil natürlich, weil ich mich in die Lage versetze und als Edna-Teil du dann mehr mitfühlst.
Ja, aber zum einen hast du keine Kinder, zumindest keine, von denen ich weiß, und zum anderen, du durchlebst das ja, du schaust das ja, und es ist jetzt nicht so, dass du dir denkst, so, ach Mensch, mein Bruder, der hat ein paar Kinder, der findet das bestimmt geil, weil ich finde es eigentlich nicht so geil, aber irgendwie macht es das besser, weil nee. Ich glaube, dass jemand, der ein Kind hat, kann das nachempfinden.
Nee, anders. Das geht ja auch darum, dass du Leute kennst, die Kinder haben, und du versetzt dich ja ein bisschen in deren Lage, aus deren Perspektive, wenn du den Film sehen, und ich bin ja in der Perspektive.
Und deswegen ist der Film ein bisschen besser dadurch.
Ja.
Abgefahren, okay.
Klar.
Mhm.
Weißt du, was ich, also ich,
ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist, glaube ich, wie so, keine Ahnung, wenn jemand gerne Marzipan mag, dann sagst du, guck mal hier, da ist Marzipan drauf. Ich glaube, Leute, die Marzipan mögen, würden diesen Kuchen gerne essen. So?
Ja, aber dadurch schmeckt doch der Marzipankuchen für mich, wenn ich Marzipan scheiße finde, nicht gut.
Nee, aber ich kann dann sagen, ich glaube, das ist ein guter Kuchen, weil für Leute, die Marzipan mögen, ist schön Marzipan drauf, der sieht gut aus. Und wenn man Marzipan mag, mag man diesen Kuchen auch.
Das ist einfach nur, guck mal,
aber es geht ja darum, wie viel Spaß er mit dem Film hat. Und er hat doch nicht mehr Spaß an Marzipan, weil andere Leute das gut finden.
Nee, aber er kann ja trotzdem sagen, das ist ein guter Kuchen, weil Marzipan drauf.
Du kennst Leute mit Kindern, und wenn du diesen Film dann siehst, dann ignorierst du halt diese technischen Aspekte, die dich bei anderen Filmen stören würden. Wenn das jetzt ein Film wäre, keine Ahnung, mit einer schmalzigen Love Story oder so hin und her, dann ist das was anderes. Aber da es hier um das Leben von einem kleinen Kind geht, und da scheißt du eben so ein bisschen auf die Inszenierung, dass die so ein paar Schwächen hat. Dass die Musik halt zu sehr auftritt und so weiter. Das kannst du halt in diesem Fall ignorieren. Also es ist eine Waage. Es ist trotzdem für mich kein runder, perfekter, guter Film. Aber mit Abstrichen kann man sich schon ein bisschen in die Lage versetzen und dann fühlt man so ein bisschen mit in den Film. Und dann scheißt man auch so ein bisschen auf die schmalzige Inszenierung. Das meinte ich.
Okay.
Und ich habe halt Neffen und habe halt Leute in meinem Umkreis, die halt Mütter und Väter sind. Und
okay, aber das heißt, der hat dich auch irgendwo emotional
zum Teil
bekommen?
Ja, klar. Mich definitiv, und als Empfehlung, wenn man jetzt auch noch direkt Vater ist oder Mutter von einem Kind, dann wahrscheinlich noch mehr.
Aha.
Also insofern ist das jetzt nur eine Frage vom Level, was du jetzt gerade hier analysierst.
Ja, ich versuche ja für mich rauszufinden, wie viel Spaß du mit dem Film hattest.
Ja, ja, also ich hätte wahrscheinlich würde ich noch mehr mitfühlen, wenn ich selber noch Vater oder Mutter wäre. Aber ich kann mir vorstellen, dass der bei denen richtig gut funktioniert.
Mhm.
Also noch mehr funktioniert, sagen wir mal so.
Wenn man das dann überhaupt will.
Wenn man
ganz
will.
Oft ist man ja dann so, oh Gott, nee, kann ich nicht, will ich nicht.
Ja, ja, klar.
Kann ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht.
Das ist schon, also letztendlich unterm Strich ist es krass, weil also klar hast du dann immer so ein Newsflash dazwischen, so irgendwelche Talkshows mit Larry King und Co., weißt du, die dann irgendwas zum Gesundheitssystem sagen oder Jay Leno und so, also dadurch kriegt er natürlich so ein bisschen so eine
sozialkritisch.
Ja, so ein bisschen sozialkritisch, so ein bisschen, ich will nicht sagen realistische Note, aber das, dadurch hast du natürlich so ein bisschen so ein, naja, so ein, ich will jetzt nicht sagen so ein News, News-Feel, aber klar, ist natürlich ein Thema, was tatsächlich gibt da draußen.
Aber ist das dir zu aufdringlich gewesen vielleicht dann in dem Moment? Dass du denkst so, ja, ich hab's doch verstanden, ihr wollt das Gesundheitssystem bemängeln, anprangern.
Nee, es gibt Filme, die das definitiv subtil inszenieren, ja.
Ah, okay.
Das ist schon hier sehr soapy, wie ich schon meinte, aber man muss ja nicht zwangsläufig daran stören.
Okay.
Paul Johansson spielt übrigens noch mit, der spielt einen Reporter, den kennen One Tree Hill Fans und das für mich.
Paul Johansson,
das ist so ein, wenn es einen gibt, der zum Beispiel den älteren Superman spielen sollte, dann ist er für mich der einzige Typ, den man in der Besetzung reinpacken sollte oder den Vater von Superman oder so, das ist einfach Clark Kent in Erwachsen. Ja, den habe ich auch außerhalb von One Tree Hill, habe ich den selten gesehen, um mal bei Mädchenserien zu bleiben. Den habe ich hier vergessen in der Besetzung. Ja, und der Film war recht erfolgreich an den Kinokassen, hat ein Budget von 36 Millionen gehabt und hat über 102 Millionen eingespielt. Also.
Das war schon Denzels Prime.
Das war seine Prime, ja. Hat schon eine Menge funktioniert, was er damals rausgebracht hat.
Direkt nach dem Oscar für Training Day.
Ja.
Klar.
Ende 90, Anfang 2000 hat er schon einen guten Run gehabt. Ja, und der hat ja immer wieder, so wie hier, auch immer wieder von seinen Actionrollen diesen Ausflug ins Dramatische gebracht und hat immer gezeigt, dass er halt schauspielerisch halt auch einiges kann. Und das hat schon eine Wucht.
Das kann man sich auch tatsächlich bildlich vorstellen, wie der da rumschreit in der Notaufnahme und gleichzeitig aber dieses gebrochene und traurig weinende beim Rumschreien
also
performt. Das kann ich mir wirklich vorstellen.
Was dem Film natürlich nicht hilft, die Fallhöhe ist nicht so hoch, weil so wie er etabliert wird in den ersten 10 Minuten, weißt du schon, der Typ ist eine gute Seele. Also er hat kein schlechtes Gen irgendwie in seinem ganzen Körper. Und dadurch weißt du, okay, der wird nicht ans Äußerste gehen, wenn da Geiseln drin sind. Der wird die nicht alle abschießen, so weißt du, um das Leben von seinem Sohn zu retten. Dazu ist er moralisch einfach zu einwandfrei eingeführt worden ist, weißt du, so wie er ist und wie er zu seinen Freunden ist. Und er wird ja etabliert. Und deswegen ist das von der Empathie natürlich auch nicht so krass, dass du jetzt komplett um ihn bangst, dass der jetzt ausrastet oder dass er jetzt irgendwie gewaltvoll wird. Und das hilft dem Film natürlich nicht, dass du das mitbekommst, dass das eine gute Seele ist und dass der einfach nur in eine Ecke gedrängt wurde.
Das heißt, du bist mit dem Ende unzufrieden?
Naja, das Ende ist schon sehr Hollywood, aber unzufrieden?
Also das ist ja jetzt auch nicht die Sorte Film, wo du jederzeit damit rechnen musst, dass hier sämtliche Hauptfiguren am Ende über den Haufen geschossen werden.
Aber es wäre natürlich interessant, wenn du so einen labilen Charakter hast, der in dieser Situation wäre, weil das grundsätzlich vom Setting wäre das für mich mehr Spannung, als jetzt, wo du weißt, der Typ ist eigentlich gut. So,
nee,
weißt du, der wird niemand erschießen. Also das checkt man natürlich relativ schnell.
Deswegen finde ich ja Dog Day Afternoon so geil.
Ja.
Weil bei ihm wird nur angeteased, dass er einen moralischen Kompass hat. Und dann ist er auch in einer sehr vergleichbaren Situation, Al Pacino in dem Fall. Und dann merkst du aber erst, dass er ein gutes Herz hat.
Das stimmt.
So. Okay. Und deswegen...
Ja, aber allein die Ausgangssituation
ist ja gleich die Filme.
Eben, aber allein die Ausgangssituation sind ja Kriminelle. Du hast ja hier einen Familienvater.
Ja, aber umso geiler ist das, finde ich. Aber ja, gut, ist für mich auch ein Bombenfilm. John Q war es nicht. Aber klang so, als hättest du hier deinen Spaß gehabt.
Ja, der geht auf jeden Fall, der geht klar. Aber wie gesagt, ist nicht der perfekte Film. Ich sehe hier auch die Mankos, die ich schon genannt habe. Aber wenn man sich so ein bisschen fallen lässt und ein bisschen in die Lage versetzt von dem Familienvater, dann kann man den machen.
Ich stelle wieder die Soundtrack-Frage. Gibt es einen expliziten Song, der dir einfällt? Ist es Whitney Houston One Moment in Time kitschig oder auf welchem Level bewegen wir uns hier von der Kitschiness?
Auf welchem Level?
Gute Frage.
Danke.
Naja, finde ich schon, weil es würde mich jetzt mal interessieren, wie er das einschuft, weil bei mir war wirklich so Maximum Kitsch in Erinnerung.
Nee, und Maximum ist es nicht.
Aber The Notebook halt auch und das feiert er ja. Also.
Ja, gut.
Fällt dir ein Track ein?
Ist ja keine Liebesgeschichte, sondern insofern ist das, schwer zu sagen. Schwer zu sagen, wirklich. Ich wüsste nicht, was ich da als Vergleich ranziehen soll.
Okay.
Also es gibt Schwülzigeres definitiv als John Q. Ja. Geht knapp 2 Stunden. Ist aus dem Jahr 2002 und ich würde mal zu den Punkten überleiten, wenn ihr keine Fragen mehr habt.
Nee.
Habt ihr Fragen?
Nope.
No. Eher der hier.
I know this will be a disappointment to all of you.
Ja. Also,
ja, oder
Punkte.
Vielleicht das hier.
What's happening here exactly? Is this sexting?
Sexting, genau. Also Punkte. IMDb 7,1 für John Q. Metascore 30. Also die Kritiker sind nicht amused. Rotten Tomatoes, ebenfalls Kritiker, 4,5 Grad mal von 10. Das sind 25%, also jeder Vierte empfiehlt diesen Film. Mhm. 3,9 wiederum vom Publikum von 5 und Letterboxd 3,3 von 5.
Und
jetzt ihr.
Ich muss anfangen.
Du musst anfangen.
Und ich bin so hart am Schwanken zwischen 6,5 und 7. Ich sag 6,5.
Ich setz tiefer an. Ich bin bei 5.
Oha. Nee, eine 7 ist noch geworden.
Was? Dafür hast du aber ordentlich vom Leder gezogen.
Ja, aber guck mal, ich meinte ja 6,5 bis 7.
Mhm, ja, stimmt. Ja, du hast dieses Punkteeinschätzungsding bei ihm schon öfter gemacht. So.
Ja, ja, logisch.
Das ist natürlich ein bisschen eine Routine, ja.
Okay, also 2 miese
aber
Filme, ouch.
Ja, das war schon.
Naja, aber wenn ich zu dir sage, so ja, also für mich hat der einigermaßen funktioniert und wenn du dann noch Elternteil bist, dann kann ich mich in die Lage versetzen, dass man hier richtig mitfühlt. Das kann doch keine 5 sein.
Aber ja, aber es muss ja nicht positiv sein. Deswegen war ich da auch so.
Aber das war doch die ganze Zeit meine Frage, positiv auswirkt.
Das ist für mich eine Wahl gewesen. Also eine 7 ist für mich so auf jeden Fall ein guter Film. Wenn ich ein Elternteil gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich noch emotionaler drin gewesen. Mhm. Aber so, ich sehe natürlich die Mankos des Films. Mhm. Weißt du, so technisch gesehen und kitsch gesehen, aber unterm Strich kann man den schon gucken.
Okay.
Naja.
Ah, geil. Ja, ey, es sei dir gegönnt, Alter, dass du den cool fandest.
Ja, das ist jetzt schon wieder zu viel verlangt, dass ich den cool fand.
Naja, 7 Punkte klingt schon nach.
Also,
ich finde, 7 Punkte ist ein guter Film. In meinem Universum ist 7 Punkte ein guter Film.
Ja. Bei mir sind 7 Punkte halt manchmal so, ist ein sehenswerter Film, kann man machen, und aber auch so, ist ein guter Film. Ist halt die 7-Punkte-Range ist halt teilweise auch ein bisschen umfangreich.
je nach Tagesform.
Also schlechte 7 Punkte, ja.
Das sind
für 6,5 hat es nicht gereicht, aber
es gibt eine gute Laune.
Du sagst es, wenn man schwankt halt zwischen 6,5 und 7 und man hat halt so eine, ja, man schwankt halt zwischen 7 und 7,5, ist es halt schon ein Unterschied.
Na gut, kommen wir zu was anderem, nämlich.
Ach so?
Ja klar, du weißt schon, Flavor in your Ear und so.
Ja, Flavor in your Ear.
Der wird lange dauern bei manchen Leuten. Bei Leuten, die von Hip-Hop keine Ahnung haben, wird es nie passieren.
Nee, die wissen nicht, was es ist.
Aber wir sprechen jetzt über Bad Boys.
Ja.
Aus dem Jahr 1983.
What you gonna do?
Ja, das willst du jetzt noch zum x-ten Mal sagen, nicht den mit Martin Lawrence und Will Smith.
Zum x-ten Mal.
Ja, das hast du also jetzt in der Vorbereitung wirklich ein paar Mal erwähnt.
Ja, was ist das denn, wenn uns die Leute jetzt zum ersten Mal hier einschalten? Die haben das nicht gehört in der Vorbereitung.
Dann bring ihn nochmal, bitte.
Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?
Wie sich freut, aber guck mal, wie die Augen glitzern.
Guck mal, wie alle mitsingen hier.
Alle mitsingen, Alter.
I lost a lot of brain cells listening to that conversation.
Conversation, buddy.
Ja, du bist
der Einzige, der hier ein Lied trällert, immer vom Mikrofon. Ja, nie singt jemand mit.
Komisch.
Doch, Dave singt immer mit, wenn er das.
Sollen wir mehr Leute einladen, die gerne mitsingen?
Ich bin eher dafür, dass Nora dieses Pionierslied nochmal wiederholt.
Nee, es war ein Volkspolizistlied.
Nora.
Ein Volkspolizistlied. Mhm.
Unsere Hörer aus dem Ostteil der Republik würden sich sehr freuen, wenn du dieses Lied singst, was ich noch nie gehört habe.
Nee, die haben das wahrscheinlich auch nie gehört, weil die alle jünger sind als ich.
Meinst du?
Mhm.
Warst du
weil ich bin auch ganz knapp an der Grenze. Ich bin ja 1990 eingeschult.
Warst du bei den Pionieren damals? Gab es die noch?
So ganz knapp nicht mehr, deswegen.
Ganz knapp
nicht mehr. Das Lied kenne ich auch nur einfach so. Ich habe es nicht mehr in der Schule singen müssen. Ich glaube, im Kindergarten war es letzte Gruppe.
Hast du Honey die Hand geschüttelt damals irgendwann?
Nee, ich glaube, da war der schon in Chile.
Da war der schon in Chile.
Aber jetzt muss ich trotzdem mal fragen, warum hat denn die Volkspolizei ein Lied?
Na, weil man doch im Osten den Kindern schon beigebracht hat, dass das gute Menschen sind. Und dass man auf die hören muss immer und immer artig und das ist dein Freund und Helfer in dem Sinne.
Ach, das war ein Lied über die Volkspolizei.
Genau.
Nicht von der Volkspolizei, was die gesungen haben, sondern das hat
Kinderlieder
man.
Kinderlieder haben.
Ach, das war,
es ist ein Kinderlied, das klingt auch von der Tonalität wirklich wie Sandmann, das ist die gleiche Stimme gewesen, gefühlt. Und der Inhalt ist halt wirklich, der Volkspolizist, der es gut mit uns meint, er bringt mich nach Hause, es ist nicht mehr weit. So, das ist
dein Freund und Helfer.
Genau.
Geil.
Richtiger Ohrwurm.
Richtig abgelenkt jetzt, lol. Ja.
Von einem Lied zum anderen.
Ja, jetzt müssen wir eigentlich konsequenterweise über Sam ein Sachse sprechen. Tun wir nicht.
Oh, da habe ich nur die Plakate gesehen.
Ja, aber weil da geht es ja auch drum, dass er bei der Volkspolizei
in Dresden
anfängt.
Ne?
Mhm.
Ja.
Taron Ricketts.
Nee.
Nee.
Spielt er nicht damit?
Der spielt mit und hat es produziert und mit created, aber...
Er ist nicht der Sachse, aber er spielt mit zumindest, ja. Genau. Das meinte ich. Er ist im Cast.
Okay.
Und der saß hier an dem Tisch mit Lee und mir und hat gepokert mit uns.
An diesem
Tisch, wo wir gerade dran sitzen.
Na, eigentlich benutze ich einen Untersetzer, Junge.
Na, sage mal. Rassismus.
Nein, so war es nicht gemeint. Ich wollte sagen, der Tisch ist wertvoll, wollte ich damit sagen. Um Himmels Willen, jetzt unterstell mir ja mal nichts.
Naja, wir sind hier so. Ich bin hier so Bildjournalismus, so. Hauptsache Quote.
Ja, aber
weil ich
wirklich.
Ja so im Bildjournalismus stehe oder was?
Hauptsache Quote.
Sag mal.
Nee, Guess ist doch der Bildjournalist.
Das meine ich ja.
Naja.
Ich nehm jede Aussage und mach das so reißerisch wie möglich. Gestalte ich das.
Ich wollte gerade sagen, drehst sie um und machst ein Clickbait drauf. Mhm.
So sieht's aus.
Dresden, aber da sind wir schon wieder.
Ciao, Alter.
Da sind wir schon wieder.
Joke. Good.
Das war aber bei dir jetzt Gedisch.
Ja, Mann.
Dünn. Okay, so, jetzt sind wir bei Bad Boys, Klein und Gefährlich, wie er heißt, mit Untertiteln aus dem Jahr 1983. Und
Jetzt erstmal raten. Das wird
Ach
lustig.
Ach so, jetzt, oh, das ist wirklich komisch.
Ja, deswegen, also bevor hier irgendwas geht.
So, ich notiere gleich mal, wer möchte loslegen?
Also bei den regulären Folgen bist du ja vorne, insofern.
Sollte ich mal anfangen?
Kannst du anfangen.
Ja, ach Gott, ich finde halt Nora wird eine echte Herausforderung.
Ein Faktor X, ja.
Okay, ich sag, Nora ist bei 7. Und Guess. Ich sag, Guess ist bei 8,5. So, jetzt Guess.
Ich sag, du bist bei einer...
Du hast aufgeschrieben, ne?
Ja, ja.
Okay, dann muss ich es nicht aufschreiben.
Du bist bei einer 8, Lee?
Mhm.
Ich weiß ja bei Nora, dass sie nicht so ein großer Fan von den 80s ist und dass sie die 80er eigentlich nicht so gerne mag.
Darf ich meinen Tipp noch revidieren?
So gut kenne ich sie, insofern glaube ich...
Nee, ich wollte eigentlich meinen Tipp, was ich bei dir getippt habe, gerade revidieren, aber kann ich jetzt nicht mehr. Zug ist abgefahren.
Ja, wie du magst, also...
Nee, alles gut.
Ich sag eine 6 bei dir.
Oha.
Jetzt du.
Jetzt Nora.
Okay. Ich sag bei Guess auch eine 8.
Mhm.
Und bei Lee sage ich auch null wissend einfach 7.
Das wird spannend.
Mhm.
Lösen wir nachher auf.
Mhm.
Jetzt reden wir erstmal über den Film. Können wir vielleicht mal raushören, wie wir den fanden.
Ja, bin ich sehr gespannt. Das war für euch beide eine Erstsichtung, richtig?
Ja.
Okay.
Du bist der Einzige, der ihn kannte von uns drei. Mhm. Korrekt. Regisseur Rick Rosenthal, der Regisseur von Halloween 2. Drehbuch von Richard DiLello, der hat nicht so viel gemacht, aber die Story von Colors passt, ist passenderweise von ihm. Wo ja auch wieder Sean Penn vor der Kamera stand.
Mhm. Und auch wieder, das war auch Robert Duvall, ne?
Stimmt, Robert Duvall auch wieder.
Witzig.
Den hatten wir auch heute.
Und Dennis Hopper hat den gemacht, den hatten wir hier auch schon das ein oder andere Mal.
Richtig.
Ja, aber das war hier sein Debüt.
Ja. Und Sean Penn spielt hier die Hauptrolle, das ist Mick O'Brien.
Und ich finde schon auch wichtig zu erwähnen, wer hier die Musik gemacht hat.
Dies aber hallo.
Von Bill Conti.
Ja, kennen wir natürlich, von Rocky.
Ja.
Und auch der DOP ist jemand Namhaftes. Bruce Surtees, den will ich hier auch erwähnen. Mhm. Das war der Kameramann bei Dirty Harry und Beverly Hills Cop und so ein paar große Filme der damaligen Zeit. Und der hat hier die Kamera gemacht bei dem Filmchen. Und auf jeden Fall mal noch ein paar Gesichter, die man kennen könnte, Nebenrollen.
Ja, und auch für viele das Debüt gewesen, ne?
Ja.
Also gerade so Alan Ruck und Clancy Brown.
Über den habe ich mich so gefreut. Ich liebe witzig, den ne? so sehr.
Ja, du hast ihn auch bei Dexter gesehen in der New Blood Staffel. Der ist immer gut, ja.
Ja, den kennt man halt als erwachsenen Typen echt gut. Aber also so jung. Ja gut, war sein Debüt.
Ich hatte sofort diese Biff-Vibes von Zurück in die Zukunft. Future. Ja.
Stimmt.
Und Ali Sheedy aus Breakfast Club, auch ihr Debüt war es gewesen als Freunde von Sean Penn. Ja, und dann haben wir noch Ezai Morales, den kenne ich natürlich als Bruder von Richie Valens in La Bamba, wird er für mich wahrscheinlich immer bleiben, aber der ist ja immer noch aktiv bei Ozark und so, ist er auch immer noch vor der Kamera.
NYPD Blue hat er, glaube ich, auch eine durchgehende Rolle, ne? Und der ist jetzt in
für mich super, ist der auch richtig, typ, der geil, ist nur La Bamba oder Polizist für mich.
Polizist ist er halt echt oft.
Oder Drogendealer. Der ist oft mal ein Drogendealer. Ja. Also, der spielt
und der ist jetzt im neuen, in den beiden neuen Impossible-Teilen ist er mit bei, ne?
Ach, das am Start. Ist auch kerniger Typ, ist gut gealtert. Also. Ne. Sieht gut aus. Ja. Wollen wir Story machen?
Warte, ich will noch kurz erwähnen, sieht einfach der junge Sean Penn einfach aus wie Timothy Chalamet. Haut mich, wenn man ihn anders ausspricht, aber Schuh, geh beiseite, Junge.
Findest du das
wie jetzt schön aus? Sieht der aus mit der Frisur, schön. Hä?
Ja, also die stimmt, vor allem im späteren Verlauf, so mit dieser Föhnfrisur, hat da schon ein bisschen Chalamet-Vibes, finde ich schon auch.
Ja, klar. Ja.
Also auch die Körperhaltung, der Habitus, so dieses bisschen schlaksige, aber trotzdem drahtig, muskulös so. Also er hat mir wirklich, wie spricht man ihn aus bitte, Experte, sag es.
Timothée Chalamet.
Na, dann war es gar nicht so falsch. So sieht er, der hat mir voll die Vibes gegeben.
Mhm. Naja, das ist schon eine Ecke muskulöser, finde ich, als Chalamet.
Ja, aber nur ein bisschen.
Aber passt so ein bisschen ins Gesicht und
passt dann so ein bisschen ins Muster der Frauenhelden, weil der ist ja kurz danach, hat er ständig irgendwelche Dates gehabt mit irgendwelchen Filmstars von damals. Naja. Und,
war er nicht auch mit Madonna verheiradet?
Ja,
Madonna
war auch zusammen, ja.
Und Sarah Jessica Parker, glaube ich, auch? Ach, weiß ich nicht. Alle.
Wirklich?
Einfach, ich weiß es nicht.
Der hat in den 80er, 90ern, war der wirklich gut unterwegs. War so ein bisschen der neue Warren Beatty. Ja.
Schlampe.
Aber sag mal, haben wir Randy Santoni erwähnt?
Nee.
Okay. Den würde ich nämlich auch gerne. Der hier den, wie heißt die Figur, Ramon Herrera spielt. Den finde ich nämlich auch erwähnenswert. Den fand ich echt gut.
Ach, der Gefängnisangestellte. Ja. Nicht der Chef vom Gefängnis.
Ach so, okay. Nee, der sagt mir nichts.
Na, weil du von Dirty Harry und sowas erwähnt hast, da war der auch dabei.
Da war er am Start.
Cobra auch, ja.
Das ist eine Weile her. Okay, wer will die Story machen?
Ihr habt den zuerst, also jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, das ist spannender, wenn ihr das macht.
Gut, okay, ich probiere mal. Also wir sind in Chicago in den 80er Jahren. Mick O'Brien, gespielt von Sean Penn, ist halt ein ziemlicher Fuck-up. Der ist 16 Jahre alt, kann man an der Stelle erwähnen. Und der schlägt irgendwelchen Autos, die an Art bestehen, kurz mal die Scheibe ein, klaut die Handtasche, die auf dem Beifahrersitz liegt, schlägt dann Leute nieder, um die Brieftaschen zu klauen. Aber das reicht ihm irgendwie nicht. Der will halt ein größeres Ding starten. Und dann plant er mit seinem besten Freund, gespielt von Alan Ruck, einen Überfall. Mit Skimasken, mit allem drum und dran, bewaffnet. Und das geht schief. Weil sein Kumpel wird erschossen. Und Mick flüchtet dann im Auto und überfährt auf der Flucht den 8-jährigen Bruder des ebenfalls kriminellen Paco. Der wiederum auch auf seine Schule geht, kann man an der Stelle erwähnen.
Naja, und der war ja auch in das Ding involviert, was die hier starten wollten.
Richtig,
ja. Die wollten ja ihm und seiner Truppe einen Koffer voller Drogen abnehmen.
Ja, da wollte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auf jeden Fall, ja klar, der war auch involviert in diesen Coup. Ja, und dann kommt Mick dann in den Jugendknast. Und hier wandelt sich das Ganze dann zum quasi Gefängnisfilm, aber halt mit jugendlichen Delinquenten, weil die nämlich nicht alt genug sind, um in den richtigen Knast zu kommen.
Delinquenten? Guck mal, I guess.
Was denn jetzt?
Yep, fun word. I'm glad I got the chance to use it.
Sehr schön.
Tres delinquentes.
Tres delinquentes, step into the madness.
Natürlich. Und dann geht es halt um Respekt und um Rangkämpfe und ums Überleben. Und besagte Schauspieler, die wir schon genannt haben, also unter anderem Clancy Brown, ist halt derjenige mit einem anderen Kollegen von ihm, die halt so ein bisschen das Sagen im Knast haben. Und das wandelt sich eventuell. Was ich finde, ein bisschen zu schnell, aber gut. Hier sind wir schon wieder detailliert. Was würdet ihr jetzt bei der Handlung noch hinzufügen? Oder würdet ihr noch irgendwie sagen, würdet ihr jetzt noch weitergehen? Das ist jetzt natürlich nur das Grundgerüst der Story.
Ja gut, also dass Paco im weiteren Verlauf dann nochmal eine Rolle spielt, das wäre, glaube ich, nicht zu viel.
Nee, ich glaube, man liest es sogar in dieser IMDb-Einsatzzusammenfassung, dass die sich später nochmal begegnen, beide. Okay. Das ist vielleicht dann nicht zu viel gespoilert, weil es ist schon erwähnenswert, glaube ich.
Okay, ja, die verrät ja manchmal auch ein bisschen zu viel, diese Inhaltsangaben-Video. Ja, aber die davon meint es, wenn du bei Wikipedia die Inhaltsangaben liest, da siehst du ja den ganzen Film.
Nee, die darfst du nicht lesen.
Ja, aber gerade am Anfang kriegen Paco und Mick halt fast ähnlich viel Screentime. Naja, deswegen ist schon klar, dass der nicht einfach verschwinden wird und nie wieder ein Thema ist.
Ja, ja, er macht ja auch, also während Mick inhaftiert ist, macht er auch so bestimmte Dinge, die darauf hinweisen könnten, dass die Story noch nicht auserzählt ist. Aber das will ich hier natürlich nicht erwähnen. Ja. Und Wie fandet ihr es?
Ich mag den immer noch sehr.
Du magst den immer noch sehr?
Also der geht knapp über 2 Stunden und ich finde es aber immer noch so geil, was der für ein Pacing hat. Ich finde, der float so geil dadurch, weil der diese Akte, irgendwie geht das alles so herrlich fließend ineinander über und ich finde, der hat echt keine Längen. Ich finde es bei dem Film echt krass, weil oftmals jetzt so Filme aus den 80ern, ne, also ich erinnere mich jetzt auch an Scarface, der auch von 83, und den habe ich natürlich deutlich öfter gesehen seitdem. Und da merke ich schon immer wieder, der hat seine Längen. Auch wenn ich ihn trotzdem super geil finde. Und hier finde ich, ist das Pacing echt, echt gut. Das hat aber eben auch für mich auch sehr viel mit einzelnen schauspielerischen Leistungen zu tun. Aber generell so die Inszenierung finde ich eben echt, das float. Ich mag den.
Ja.
Aber.
Ja, jetzt erkläre ich dir mal, wie das richtig ist.
Nee,
das. Hau raus.
Nee, hat ja jeder sein, aber ich überlege gerade, ob das unter Pacing fällt, aber ich glaube, dass meine Kritik wahrscheinlich auch unter Pacing fallen würde, weil ich finde, dass die Entwicklung von ihm, von Mick jetzt in diesem Knast, wie ich schon gerade kurz erwähnt habe, dass die mir teilweise ein bisschen zu schnell und zu plötzlich vonstatten geht und auch ein bisschen unglaubwürdig ist.
Also, du hast aber schon mitbekommen, dass da Zeitsprünge sind, die nicht groß thematisiert werden, ne?
Ja, das habe ich schon mitbekommen, okay. Definitiv. Aber trotzdem sind bestimmte Sachen, wo ich mich frage, also ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber er hat ja auch einen gewissen Zellengenossen. Und der wird ja dann auch auf einmal der Badass, wo ich dann denke...
Nö, der kriegt schon auch immer wieder regelmäßig aufs Maul.
Naja, aber es macht keinen Sinn, dass er in bestimmten Szenen halt nicht aufs Maul kriegt, finde ich.
Na, und am gewissen auch, ja? Punkt ist er ja so sein Protégé, also da ist er ja unantastbar.
Richtig, aber die sind beide jetzt nicht so, also die stehen beide allein auf weiter Flur, soweit ich das richtig mitbekomme. Die sind so...
Ja,
Ich würde jetzt schon wieder spoilern, wenn ich jetzt erzählen würde, was ich kritisieren würde, aber es ist so ein bisschen wie Rocky, der gegen Ivan Drago kämpft und am Ende jubeln halt ganz Russland, jubelt halt einem Amerikaner zu, der im Boxring steht. Das ist und zwar wirklich innerhalb von einem Match so, innerhalb von 10 Minuten. Und das finde ich ist zu sehr Hollywood für mich. So, da denke ich so, der Sprung ist mir einfach zu radikal.
Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich finde, das ist hier gelten halt so ein bisschen andere Regeln als jetzt bei Erwachsenen-Knast-Dingern, weil es nicht nur um die physische Größe geht, sondern halt auch schon ein riesen Attitude-Ding ist. Und ich finde, so wie er inszeniert wird, ist halt klar, der Typ ist bereit, bis zum Äußersten zu gehen. So, du willst dich mit dem einfach nicht anlegen. Weißt du, weil in dem Moment, wo die sich einmal mit ihm anlegen wollten, hat er die halt so auseinandergenommen. Und ich meine, Alter, was ist das bitte für eine geile Szene? Ich finde die, feier die immer noch.
Die habe ich mir sogar so extra aufgeschrieben.
Ja, die ist gut.
Weil das ist tatsächlich wieder so ein Ding, ich liebe Schlägereien. Ich will nicht zu viel von dieser Schlägerei verraten. Aber ich bin wirklich so ein Mensch, ich drücke dann Stopp und gucke es mir nochmal an, die Schlägerei. Und die ist wirklich so schön und kreativ. Ich habe so eine Art von Schlägerei noch nie gesehen.
Das ist halt das Ding, allein dieser Move.
Nicht, dass ich viele Schlägereien gesehen habe. Doch, ich habe viele Schlägereien gesehen.
Okay.
Aber die hat mir gut gefallen.
Jetzt weiß ich nicht, ob das meine serbischen Gene sind, aber in dem Moment, wo
denkst
er...
Denkst du, hey, normaler Montag.
In dem Moment, wo er eine Münze in die Getränkeautomaten warf, wusste ich schon, worauf es hinaus war. Ich wusste ja, genau, was er damit macht.
Klar, das ist natürlich so. Ich finde auch, also gut, ich kenne ihn halt schon, fand es auch nicht überraschend. Das ist für mich auch ein legendäres Ding einfach. Also, aber das wurde ja auch schon in anderen Filmen mit halt irgendwie Seifen gemacht oder
ja,
aber so
dieses. Ja, eben. Ja, jetzt müssen wir es kurz verraten, aber.
Ja, er packt Cola-Dosen in einen Kissenbezug.
Und dann hat er eine Waffe, ja.
Aber hallo.
Ja.
Aber eben, das kennt man halt irgendwie mit Seife,
mit, Socken,
mit einem Stück Seife in Socke. Genau, oder du kennst es mit irgendwas Kleines in was Kleines. Aber
also
Junge,
Billardkugel
macht er
in Socken,
zwei oder
schon
drei
gemacht,
Cola-Dosen in einen Kopfkissenbezug und
was eine Waffe.
Ja.
Und das ist halt geil auch inszeniert, wie die Dinger einschlagen, Alter.
Ja, das
ist schon hässlich. Und deswegen mit so einer Aktion, weißt du, weil das ist ja schon eine Grenzüberschreitung, wo eben auch alle Umstehenden sind so, Alter, okay, what the fuck, so dem kommen wir nicht zu nahe. Und eben, ich glaube, es ist eher so ein Attitude-Ding.
Junge Leute, und das ist das, was glaube ich, wirklich wichtig ist und was man nicht vernachlässigen darf, dass es ein Jugendknast ist. Junge Leute sind ja noch viel leichter zu beeinflussen als erwachsene Straftäter. Natürlich sind junge Straftäter mit kriminellem Hintergrund auch wahrscheinlich eher auf dieser Fuck-You-Ebene. Aber wenn du erst 16, 17 bist, bist du trotzdem schneller beeindruckt und denkst so, okay, ich höre jetzt auf den.
Und darüber erzählt sich für mich auch, dass deutlich, also körperlich deutlich größere Typen als der auch sagen so, hey, okay, ja, dann lassen wir den mal, weil der spinnt. So, der ist halt einfach
crazy.
Durch.
Crazy.
Ja. Ja, klar, zum Teil schon. Definitiv. Aber mir persönlich ging es teilweise zu schnell und er ist dann relativ schnell unertastbar geworden, wo ich denke so, weiß ich nicht. Also, wenn du jetzt Clancy Brown zum Beispiel gegenüberstellst, der ist ja eine ganz andere Statur.
Eben, ja.
Und, der ist ja, glaube ich, auch fast einen Kopf größer, oder?
Ja, und älter, klar. Und alles. Und, ja. Ja.
Aber der hat es ja versucht.
Das ist ja schön. Okay, klar. Also, aber es war
der
ja
hat
bisschen...
wirklich alle Gründe, da die Finger von zu lassen zukünftig.
Ja, gut. Weiß nicht.
Ja, klar, fragt man sich dann, so, warum fallen die nicht mal zu dritt in der Dusche über den her und
so. Zum Beispiel.
Ja.
Das sind halt die Sachen.
Aber das ist ja das Schöne. Also ich finde, darüber erzählt sich halt dann diese Paco-Nummer total geil. Weil halt klar ist, in dem Moment, wo der kommt, so, okay, der weiß noch nicht, wie bekloppt der ist. Der will sich mit dem anlegen. Wir feuern den an, so, weil jetzt gibt's einen Wechsel.
Ja. Das stimmt.
Ja, deswegen, ich finde das echt geil erzählt. Also auch wenn das eben so relativ klassisch mit den Akten ist, ich finde, für mich float das gut durch.
Cool. Ja, bei mir gab es ein bisschen Abzüge in der B-Note. Also ich fand ihn nett, ist jetzt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zu schwach, aber ich konnte mir den gut angucken und was ich eben mochte, ist so ein Frühwerk mit Sean Penn zu sehen. Mhm. Weil du nämlich schon jetzt in dieser Phase von ihm, die ja noch relativ früh in seiner Filmkarriere war, siehst du halt, was für eine schauspielerische Wucht der mal wird. Mhm. Und du siehst in manchen Momenten so, wie gut der ist, weißt du? Und der hat ja noch keine große Erfahrung, keine großen Filme gedreht. Und das finde ich so mega, dass man hier schon gesehen hat, dass das ein krasser Schauspieler wird.
Ist euch aufgefallen, Entschuldigung?
Erzähl, bitte.
Ist euch aufgefallen, wie wahnsinnig wenig Sprechanteil der hat? Mhm. Er redet super wenig. Er macht voll viel mit dem Gesicht und mit dem Körper. Der redet kaum. Ich habe fast, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, ich musste ihn natürlich verteilt auf zwei Abende gucken. Ich wollte mir die Mühe machen, komplett seine Redezeit zu stoppen. Das wäre safe, 10 Minuten maximal, wenn überhaupt. Der redet super wenig.
Könnte man vielleicht auch googeln. Haben sich vielleicht auch schon andere Leute
bestimmt hat
wahrscheinlich
das
eine Website,
gemacht. Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil es auffällig ist, wie wenig er redet, aber er ist ja trotzdem der Hauptdarsteller.
Mhm. Und damals schon Method Acting-mäßig unterwegs. Wollte mit dem Rollennamen angesprochen werden, hat sich die Haare wachsen lassen, das Tattoo ist glaube ich auch echt.
Wollte sich Zähne rausnehmen lassen und so.
Ja, genau.
Oha, wirklich?
Also die Zähne abschleifen lassen, dass halt dreckig aussehen und seine Mutter meinte auf keinen Fall, da hört's auf.
Ach krass. Ja. Wie alt war der, 83?
Auf jeden Fall älter als 16,
Kopf?
Ja.
Yeah, fuck, aber... trotzdem noch so alt, dass ihm seine Mutter sagen konnte, was er macht und was nicht.
Und er hat drauf gehört.
Frage des
Alters. Du glaubst, das ist keine...
Stimmt auch.
Sprichst du da aus eigenen Erfahrungen? Ja?
Meine Mama sagt mir immer noch, was ich zu tun habe.
Geh Zähne putzen, okay.
Wirklich, okay.
So, wann ist er geboren?
Wie jetzt, deine Mutter hat alle deine Tattoos abgesichert?
Ich schätze, er ist 65 geboren.
Nee, früher. 1960.
60? Krass, also war er 83, 12,
23.
23. Ach krass, er sieht viel jünger.
Und Alan Ruck war auch in dem Alter und der sieht auch viel jünger aus, finde ich. Und ich meine, der sah ja bei Ferris macht Blau und dann irgendwie auch immer noch aus wie ein Teenager.
Mhm. Ja, und jetzt Succession.
Aber das ist ja, Baby Gott, Corner Succession. Ist schon lustig. Mhm. Hast du den erkannt?
Ja.
Ja, ich finde das auch so krass, ne? Also die Fresse irgendwie,
dieses schmale
erkennt
Gesicht
man den
und so,
raus. Obwohl der wirklich so anders aussieht mittlerweile, ist schon geil.
Und seit 40 Jahren spielt er den Lappen in Filmen.
Er
ist immer der Lauch, ja. Ob Ferris Kollege oder sonst was, er ist immer der Lauch.
Ja, wobei, na gut, das würde Succession wahrscheinlich spoilern.
Hey. Also bei meinem Status ist er immer noch ein Lappen.
Ja, der bleibt wahrscheinlich auch ein Lappen, aber ich finde, der hat seine Momente.
Mit Akzent.
Für mich ist das eine Highlight-Figur bei Succession.
Ja, macht er gut.
Aber hier ja nun wirklich ein kurzer Auftritt. Mhm. Und ich habe, weil wir es vom Schauspiel von Sean Penn hatten, ich habe da natürlich jetzt, weil ich den, glaube ich, jetzt zum dritten oder vierten Mal gesehen habe, habe ich da explizit nochmal drauf geachtet, ob ich eben da irgendwas finde, was ich nicht gut finde. Und es ist tatsächlich nur eine Szene, wo ich sage, da würde er aus heutiger Sicht wahrscheinlich auch sagen, habe ich nicht optimal gespielt oder wäre besser gegangen.
Darf ich raten, welche?
Ja, bitte.
Ohne viel zu spoilern? Nee, es ist schwer, da nicht viel zu spoilern. Wo er dann seiner Freundin nochmal begegnet.
Genau das. Der erste und nur der erste Reaktionsshot.
Ja.
Nur der erste. Dann in dem Moment, wo sie umarmen, ist alles fein. Ist der erste Reaktionsshot, das geht besser.
Schlecht, Nora.
Sehr schön.
Da bin ich jetzt wirklich sehr stolz.
Ja, cool. Aber dann siehst du das ja offenbar sehr ähnlich.
Ja.
Also ich meine, ich bin Sean Penn ist für mich schon auch mit der größten Liga.
Ja, ist er.
So, Daniel Day-Lewis und Co. Also
ist er.
Einer der Besten. Deswegen, ich gucke mir den Film halt echt immer noch sehr gerne an. Ich finde es ein geiler Film.
Ja, ist für mich nicht. Ja, okay,
großen Teil dazu bei.
Vielleicht fehlt mir da so ein bisschen der Nostalgiefaktor, wenn ich den damals gesehen hätte oder mit dem aufgewachsen wäre oder den irgendwie aus meiner Jugend kennen würde, wäre das wahrscheinlich wieder so ein Ding. Aber als Erstsichtung ist der halt für mich nur so ein, ist es so ein bisschen so der Vibe von Blood in, Blood Out und diese ganzen Knastfilme von damals. Und wenn du die mit reinnimmst, weißt du, so Jugendliche, die auf die schiefe Bahn gelangen. Aber wenn ich halt so Boys in the Hood und Co. aus meiner Jugend kenne und den jetzt zum ersten Mal gesehen habe, dann kackt er halt ab.
Weißt du, das kennst ist halt du denn bessere Jugendknastfilme?
Müsste ich mal drüber nachdenken. Müsste ich echt mal drüber nachdenken.
Weil also so mit Erwachsenen, ja, gibt es natürlich eine ganze Palette, aber so mit wirklich Jugendlichen.
Ja, aber deswegen hat er ja nicht für mich einen Sonderstatus. Es ist ja trotzdem für mich ein Knastfilm.
Echt?
Und dann gucke ich mir lieber Paul Newman an als, als den hier jetzt, rein von der Qualität jetzt. Also trotzdem geiler Film, aber kann man gut machen.
Welchen meinst du jetzt mit Paul Newman?
Na, der Unbeugsame.
Ach so.
Cool and Luke. Mhm. Ja, ich meine jetzt irgendein random Knastfilm, ob jetzt Flucht aus Alcatraz oder so hin und her. Die sind, für mich ist das, ich will nur sagen, das ist für mich ein ganz normaler Knastfilm, egal ob jetzt Jugendliche drin sitzen oder Erwachsene. Also,
ja, verstehe schon. Okay.
Aber mir würde jetzt auch keiner einfallen, wo jetzt mehr Jugendliche im Zentrum sind.
Das heißt, du hast den dann so ein bisschen mit anderen Knastfilmen bemessen, oder?
Nee, aber weil du gerade sagst, welche Filme kennst du noch, die so im Jugendknast behandeln, das ist ja für mich nicht der Ansatz, sondern wenn, dann musst du mich fragen, welche Knastfilme ich noch kenne und da gibt es bessere. Das ist für mich jetzt kein Unterschied, was das Genre angeht.
Okay.
So meinte ich das. Aber es ist trotzdem cool. Also man kann ihn machen, aber ich bin wahrscheinlich nicht so bei dem Euphorie-Level, wo du jetzt warst.
Ja, für mich war jetzt bei so einer erneuten Sichtung tatsächlich schon auch jemand, den ich bis dahin irgendwie immer so ein bisschen übersehen habe, obwohl er seine Sache halt echt geil macht und das ist eben seine unmittelbare Bezugsperson auf nächster Ebene, also sein direkter Vorgesetzter quasi im Knast. Mhm. Weil der mir ja schon auch immer wieder ins Gewissen redet und ja irgendwo auch erkennt, dass der nicht komplett blöd ist. Und
so ein bisschen Mentorrolle übernimmt.
Ja, und wie er das spielt, das ist schon geil. Weil es ja auch eine Gratwanderung ist, weißt du, weil da können natürlich auch sagen, ey, die wollen es alle nicht kapieren, so fickt euch halt, ihr habt es eh nicht besser verdient. Aber dass er sich halt, dass das in ihm arbeitet, dass ihn das nervt, dass der die Kurve nicht kriegt, so, oder droht nicht zu kriegen, das spielt er echt geil. Fand ich cool.
Ich war auch wirklich positiv überrascht, weil, wie du weißt, ich bin wirklich ja nicht so ein riesiger 80s-Fan. Mhm. Und auch gerade so die Mucke und so, das ist wirklich meistens nicht mein Ding. Aber ich mochte dann so kleine Kleinigkeiten wie diesen roten Plastikkamm in der Arschtasche und so. Mhm. Sowas hat mir dann gefallen. Irgendwie fand ich es dann doch ganz, ganz, ganz süß und dachte halt, oder hab das dann auch immer mir versucht vorzuhalten, ja, Mann, krass, Alter, der Film ist von 83. Mhm. Wie waren Filme damals oder wie, also man würde den Film heute ja ganz anders. Ja. Machen natürlich. Und das darf man ja eben, das darf man ja nicht vergessen, dass der von 83 ist. Und dafür war ich wirklich positiv überrascht dann. Also ich bin da mit keiner Erwartungshaltung rangegangen. Ich dachte halt, ach, der junge Sean Penn, ja, guck ich mal an. So. Und war dann wirklich positiv beeindruckt. Ja, cool. hätte ich nicht erwartet.
Ja, ich hätte es auch nicht erwartet von dir.
Na, spricht ja aber dafür, dass der Film gut gealtert ist.
Mhm. Auf jeden Fall. Bei einer schönen Schlägerei hat man mich.
Ja.
Ja, das ist hier wirklich eine legendäre, wenn du mich fragst.
Und,
super. Obwohl, genau.
Das wird jedem da draußen eine Lehre sein, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, eurem Gegenüber dann Popel ins Essen zu schmieren, dass ihr euch das vielleicht nochmal überlegen solltet.
Da waren dass eben keine so, Kissenbezüge in der Nähe sind. Mhm.
Das waren eben so genau diese zwei, drei Sachen, wo ich dann dachte, ey, komm, der ist von 83, der Film. Diese Popel-Szene. Also die muss man sich wirklich angucken, da darf man nicht viel spoilern. Es gibt eine Popel-Szene.
Es gibt eine Popel-Szene.
Und da denkst du wirklich so, ja komm, der ist halt von 83, der Film, lass die machen. So. Und
ist das für dich die beste Popel-Szene der Filmgeschichte?
Ich überlege jetzt, ob ich jemals schon so eine lange Popel-Szene gesehen habe, weil das wird ja richtig ausgeschlachtet.
Da wird schon gebohrt, ja.
Gute Frage, ja.
Eine weitere Szene gab es noch, wo ich auch dachte, okay, jetzt sind wir wirklich in den 80ern. da will ich auch nicht zu viel natürlich, aber ihr wisst, was ich meine, bestimmt die mit dem Zaun.
Mhm. Ja,
ich
klar.
Denke, ja. Genau, okay, jetzt weiß ich, was los, komm, Licht, das steht da rum.
Ja, und auch, dass so dann sein Sidekick halt so ein Tüftler ist und so, natürlich.
Diesem kleinen explodierenden
ist das
Radio
ein bisschen Klischee alles, aber
genau, aber das ist dann halt das, was es wirklich entschuldigt, dass man sagt, ey komm, der ist von 83.
Ja, aber du, haben neulich erst Shawshank Redemption geguckt und der ist von Mitte der 90er und bedient auch noch solche Bilder. Ja. Also,
und der ist ja auch, der gilt immer noch als einer der besten.
Der beste tatsächlich, also laut IMDb immer noch.
Ist nicht Pate?
Mm-mm.
Ach krass.
Shawshank Redemption ist auf 1, Pate auf 2.
Ah, okay.
Mm.
Und was ich auch, fiel mir auch während des Films auf, dass ich schon abgefahren finde, weil sein Zellengenosse Horowitz, der so ein bisschen so dieser jüdische Tüffler und so, weißt du, und so Kopftyp war, den spielt ja Sean Penn selbst in den 90ern bei Carlitos Way. Weil da ist ja, Al Pacino, dieser Aufbrausen, und er spielt ja seinen jüdischen Anwalt, der ihn immer so ein bisschen runterholt und so ein bisschen rational rangeht und sagt so, ey, Digga, wir müssen hier ein bisschen diplomatisch
vorgehen. Mit dieser crusty Frisur, ey, das ist so geil.
Ja, ja, genau. Ja. Da ist er praktisch Horowitz in den 90ern.
Oh, wow, ja, stimmt.
Und wechselt die Seiten, ne.
Das ist auf jeden Fall seine schlimmste Frisur in seinen Rollen, finde ich.
Aber das spielt
er
auch mega.
So hart. Ja, Mann.
Ich glaube, er war sogar Oscar nominiert für die Nebenrolle. Glaube ich, mich zu erinnern.
Also, wäre auf jeden Fall drin gewesen.
Irgendwas war da.
Ich habe den Zellengenossen gegoogelt. Weil das ist so dieses klassische, ja, den kennt man. Mhm. Und dann so, hä, nee. Der hat danach irgendwie noch zwei andere Filme gemacht und das war's. Mhm. Aber der hat so ein richtiges 0815-Gesicht.
Ja, mich hat
man,
so ein bisschen
man sieht den und denkt so, man kennt den.
So ein tolles Gesicht fürs Radio.
Ja,
richtig
genau.
Cool.
Ja. Hat mich an Michael Imperioli an, ein bisschen den kleinen, der aus Sopranos, der den Neffen gespielt hat.
Stimmt, der könnte mit Imperioli verwandt sein.
Gerade auch mit dieser Brille und
die Nase und so.
Ja. Die langen, schlaksigen Beine.
Ja.
Ich wollte noch kurz die Maske teilweise bemängeln, wie die dann nach jeweiligen Schlägereien ausgesehen haben. Das gibt ja auch, also dieses explizite Clancy Brown Gesicht ist zerkratzt für 2 Wochen. Oh, das hätte ich ja auch machen können. Also die drei Kratzer darauf malen, die Maske war wirklich nicht so super, fand ich. Oder vielleicht war es nur dieses zerkratzte Gesicht, was mich genervt hat, aber das hat mich genervt.
Fiel mir nicht negativ auf, aber fair enough.
Kann gut sein. Ich denke auch mal, dass sowas, es hat dann auch Budgetgründe, ne? Ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich teuer war. Ich konnte nicht rausfinden, was der gekostet hat.
Nee, ich auch nicht. Denke auch, das war wahrscheinlich kein Blockbuster damals.
Nee.
Ich habe mich auch gefragt, warum ich von dem noch nie was gehört habe, weil der ist schon eigentlich so ein, also ich könnte, hätte mir vorstellen können, dass das so ein Film ist, den man immer wieder guckt und der so Rocky-mäßig auch für eine bestimmte Jugendbewegung und auch und Coming of Age oder
eben sowas wie Blood in, Blood out und so. Ja, aber war in meinem Umfeld tatsächlich auch so. Also da haben den alle gefeiert.
Okay.
Deswegen habe ich den auch mehrfach gesehen.
Also ich muss zugeben, ich habe mir was anderes vorgestellt. Ich dachte tatsächlich, das wäre so ein Beverly Hills Cop, nur 48 Stunden mit Champagne, irgendwie so ein Buddy-Ding. Also laut Cover und Zeit und so dachte ich, okay, der hat damals wohl auch so eine Krimikomödie gedreht und so. Und Bad Boys Titel, klein und gefährlich, weißt du? Klingt auch nicht gerade nach einem Drama. Ja,
deswegen habe ich doch so gelacht über diesen deutschen Titel, weil das hatten wir doch neulich erst, dass ich den irgendwo gesehen habe. Ich wusste auch nicht, dass der auf Deutsch so heißt.
Ja, ja.
Klein und gefährlich.
Klingt auch wirklich wie so ein Leslie Nielsen-Ding dann, ne?
Voll, ja. Ja gut, wollen wir mal Punkte vorlesen. Achso, 123 Minuten geht Bad Boys. Können wir nochmal erwähnen. Und was wir noch nicht gesagt haben, ist, wer uns in diesen Film in den Ring geworfen hat. Und Grüße gehen nach Köln an unseren Hip-Hop-Fan Markus.
Ja.
Der hat nämlich Bad Boys hier vorgestellt und ich hoffe, dass wir ein bisschen delivern konnten hier zu dritt. Also die Punkte. IMDb 7,2. Mhm. Metascore 53. Rotten Tomatoes ist bei einer 7 von 10. 3,9 von 5 gibt es vom Publikum und Letterboxd 3,5.
Mhm.
3,5. Und jetzt lösen wir auf. Bei mir war es eine 7.
Mhm.
Wo steht ihr?
Ich habe eine 8,5 tatsächlich.
Was?
Oh, ich war entertained.
Alter Falter.
Aber das gibt es auf jeden Fall erstmal die Faust von mir, weil ich bin bei einer 9.
Oha.
Du bist bei einer 9?
Ja.
Okay, so euphorisch. Ich falle aus allen Wolken.
Oh, ich sehe gerade in meinen Notizen.
Einen anderen Film gesehen.
Ich habe mir nur so kleine Sachen immer während des Guckens aufgeschrieben.
Mhm.
Und wie gesagt, das meiste, was wir besprochen haben, steht hier drauf. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass der Clancy Brown mich auch an Finch Asozial erinnert von der Frisur.
Okay.
Grüße jetzt gehen schon raus, ja?
Grüße an Finch.
Lustig, ja. Geile Schlägerei steht hier.
Oha. Noras Notizen. Geile Schlägerei.
Das ist wirklich.
Jetzt hat tatsächlich Guess am meisten Wiese mitgenommen hier.
Ach du Scheiße.
Bei der Aktion. Oh, das ist so ärgerlich, ne?
Und wieder bis dahin geführt, oder?
Nee.
Nee?
Das nicht. Nein.
Okay.
Diesmal waren wir gleich auf. Was mich aber gerade ärgert ist, wenn ich eure beiden Tipps vertauscht hätte, hätte ich richtig gelegen. Also ich habe ja dich bei 8,5 gesehen und Nora bei 7.
Ach, genau umgekehrt.
Aber es ist genau umgekehrt.
Stimmt. Lustig.
Witzig. Also Guess hat 3,5 Miese mitgenommen aus der Aktion. Und
ich habe den tatsächlich sogar weiterempfohlen schon danach. Und gesagt, so, ey, ich habe random den und den Film geguckt, den musst du gucken. Der
ist cool.
Ein
80-Fan sein.
Nee, ist einfach passiert. Aber genau, ich glaube, ich werde auch altersmild und fange jetzt erst an, die große, weite Welt der 80s-Filme vielleicht zu mögen.
Naja, dann Wer bist du ja richtig bei uns.
Ich habe zu tun jetzt.
So, Lee war noch am Vorlesen der Punkte.
Entschuldigung.
Nee, dazwischen ausgerechnet, alles gut. Also Nora und ich haben 3 Miese mitgenommen hier bei der Aktion und damit ergibt sich ein Endstand von 5,5 für Nora, 4,5 für Guess und 4 für mich.
4 für dich. Knapper Sieg für Lee.
Ja.
4 zu 4,5 und du 5,5, ja. Haben wir uns halt alle nicht mit rumbekleckert. Ja.
Nee, also bei der gemeinsamen Nummer, da, ja, haben wir ordentlich Punkte gesammelt, ey, geil.
Und da haben wir ein bisschen Federn gelassen.
Ja, das freut mich, dass Nora so viel Spaß hatte mit dem Film.
Ich war wirklich überrascht.
Niemals hätte ich gedacht, du bist bei 8,5.
Ich auch nicht.
Boah, du wirst dich hier durchquälen.
Mich irritiert eher so ein bisschen, dass Guest das so gar nicht gefühlt hat oder zumindest nicht so, also dass du hier
bei... Wie nah beieinander hast du die beiden Filme geguckt?
Ja, gleiche Punkte wie John Q, richtig.
Um Gottes Willen, ey.
Auch hier konnte ich sympathisieren mit Leuten, die in den Knast kommen und jugendlich sind.
Aber anscheinend nicht aus...
Obwohl ich nicht im Knast bin.
Oh Mann.
Lustig.
Ja, nee, ich fand den charmant. 9, Alter. Okay, da bin ich ja gar nicht.
Ja, no shit.
No shit, Sherlock.
Echt.
Okay. Krass,
7 Punkte für Bad Boys. Na gut. Ja, ja, trotzdem danke an Markus. Also ich habe den gerne zum wiederholten Male geguckt.
Ja, war ja kein Reinfall von mir. Außerdem habe ich hier, glaube ich, schon mehr Filme verteidigt, bis aufs Blut, die du wiederum zerrissen hast von Markus. Also insofern, seien Sie bitte ruhig.
Ja, aber ist doch schön, dann gibt's ja den gerechten Ausgleich.
Eben. Ja. Good Cop und Bad Cop wechseln wir auch ab und zu mal die Rollen. Mhm. Mensch, Nora, lustig war's wieder.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Ja, darfst gerne öfter kommen.
Ja.
Wenn du
ich versuch's.
Kannst.
Jederzeit. Wir haben auch erfahren, Nora hat sich neuerdings vor kurzem ein USB-Mikro gekauft. Insofern können wir sie zur Not auch mal ranschalten.
Okay, cool.
Dann hören wir dich vielleicht mal öfter hier, weil die Version gibt's natürlich auch noch, wenn du.
Ja, aber Wedding ist ja jetzt auch nicht so weit wie Österreich.
Kriegen wir hin, oder?
Ja.
Denke auch.
Außerdem an diesem wertvollen Tisch zu sitzen, Entschuldigung.
Ja, wo anscheinend schon so prominente Menschen saßen.
An dem Tisch hatte prominente Menschen komplett verdrängt. Schon Karten geworfen haben, ja.
Richtig.
Ja.
Aber jetzt, wo du es sagst, ja, ich erinnere mich.
Erinnerst dich?
Ja, Mann. Mhm.
Ja, hier fand auch schon mal eine Pokerrunde statt.
Als ich noch gepokert habe.
Schummrige Pokerrunde hier bei Lee.
Schummrig gleich. Okay.
In diesem Sinne würde ich sagen, wir weisen nochmal auf Steady und Patreon hin, dass man uns da finanziell unterstützen kann, monatlich. Und man kriegt dafür Sonderepisoden, Auftragsfilme, so wie der hier gerade besprochene. Man darf Lose reinschmeißen und was noch so alles gibt. Also da gerne mal über den Linktree reinschauen.
Kommen Sie.
Kommen Sie ran und kommentieren Sie auch bei Instagram und bei überall, wo es geht.
Und wenn die Bewegtbildbanausen mit einem Bollerwagen durch die Stadt
dann
touren.
Dann kaufen Sie unsere Tinkturen.
Kaufen Sie Tinkturen für Bartwuchs.
Oh, Alter, ey. Wir kommen irgendwann echt noch auf 5 oder 6 Bs, wenn wir so weitermachen. Das ist unser Bewegtbild-Banausen, Bollerwagen, Boxbash.
Sehr gut.
Schnell weg.
Mal gucken, wann wir die meisten Bs zusammen haben.
Ja, voll gut.
Wir spinnen das weiter.
Die Hashtags werden einfach immer um ein B erweitert.
So sieht's aus.
Sehr gut.
Aber heute sind wir erstmal raus. Danke, Noah. Hast du noch irgendwas von dir zu geben?
Willst du was loswerden? Einkaufsliste, irgendwas to do?
Irgendein Aufruf, hast du irgendwas zu verkaufen?
Eine Tinktur für Bartwuchs? Nein.
Ein paar Lifehacks?
Nichts.
Nein.
Ja, irgendwelche Lifehacks vielleicht noch?
Nehmt Sonnenschutz, geht schlafen.
Gutes Schlusswort. Nehmt Sonnenschutz und geht schlafen.
Auf jeden Fall.
Tschüss.
Klebt aber am Bett.
Das klingt auch schon wieder nach Erfahrung.
Ja.
Warum gehst du denn mit Sonnenschutz ins Bett, Alter?
Hat sie doch gerade gesagt. Nehmt Sonnenschutz. Geht schlafen.
Ja, und warum hast du das schon mal gemacht in der Kombination?
Im Urlaub.
Weil ich müde war.
Doch, im
und da wollte ich mich vorher noch ein bisschen eincremen.
Im Urlaub in der Sonne eingecremt, ganz müde war anstrengend. Ach, Mittagsschlaf.
Weißt du, so ganz aktiv. Heute gehe ich zum Pool, da kriege ich mich erstmal ein. Ah, nee, ich gehe doch schlafen.
Ja. So ist es passiert.
Ja, aber vielleicht, man kann ja auch in der Sonne einschlafen. So ist ja nicht. Also, es muss ja auch nicht zwangsläufig im Bett sein. Weißt du? Man kann sich eincremen und in der Sonne schlafen, würde ich damit sagen. Also insofern, du gehst wieder davon aus, dass man sich zudeckt und es Nacht ist draußen.
Aber dann ist doch egal, ob es klebrig ist.
Ja, ist es ja auch.
Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Ihr könnt euch, einigen wir uns darauf, dass ihr euch selber, dass ihr selber entscheidet, ob ihr euch eincremt oder nicht. Und
nee, unbedingt eincremen, auf jeden Fall.
Auch wenn ihr schlafen geht?
Nee, ich finde, dann braucht man, also wenn ihr rausgeht, cremt euch ein.
Okay.
Okay.
Wenn ihr rausgeht, cremt euch ein.
Das ist das Schlusswort jetzt aber wirklich.
Das ist auch ein bescheuertes Schlusswort, aber von mir aus. Tschüssi.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.